Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec Podcast mit mir, Philipp Rüegg.
Mit dem Simon Ballisser zurück aus den Ferien.
Und dem Luca Fontana.
Du bist weg, Simon. Gar nicht gemerkt.
Das kann das nicht.
Sind Podcast-Dinge gar nicht aufgefallen? Ja. Es ist einfach alles so geordnet und strukturiert abgelaufen. Ja. Wo bist du überhaupt gewesen?
Zuerst in Berlin, ein bisschen Kaffee kaufen und Kultur machen. Und dann in der Lands Between Elden Ring gezockt viel.
Kurz habe ich jetzt gedacht, hey, ist das nicht Elden Ring?
Weiß
ich nicht, vielleicht ist das irgendwie der schottische Highlands oder so, ja. Heisst das auch so.
Ja, ich bin jetzt irgendwie 60 Stunden drinnen und noch nie nicht. Und ich liebe es. Ich liebe jede Sekunde von dem Game. Es ist so huere krass. Also, stimmt nicht ganz. Ich liebe nicht jede Sekunde, aber es gibt immer so Plattformen, wo ich ankomme und denke, hey, nein, das kann jetzt nicht sein. Ich habe mich verskillt. Irgendetwas mache ich jetzt falsch. Jetzt komme ich nicht mehr weiter. Und dann lege ich das Gamepad wieder an und dann einen Tag später komme ich wieder huere weit und denke, jetzt bin ich unbesiegbar und dann nochmal rinse and repeat. Und das ist so, ja, das ist einfach... Fuck, ich glaube, ich game nicht mehr anders.
Ja, das ist, hat mich auch lange gepackt.
Hast du schon mal umgeskillt?
Ich habe einmal mache ich etwas ausprobiert mit ein mehr Magie, um Intelligenz für so gewisse Waffen zu brauchen, aber ich hatte gleich keinen Bock gehabt, mir irgendwie einfach, mein Strength-Build ist einfach straightforward und dann habe ich mich schon daran gewöhnt und das war auch easy gewesen.
Ja, was krass ist, du hast so viele Möglichkeiten, wenn ich wirklich every nook and cranny probiere, irgendwie rauszufinden, aber es geht überhaupt nicht. Ich bin immer mit einem Kollegen so, hey, ja, da habe ich glaube alles geklärt. Ja, bist du schon mal dort hinten runtergekumpelt? Und er also, ja, hey, jetzt habe ich ein verdammt geiles Amulett, plus eins, Schutz vor allen Elementarschäden und so. Wo findest du das? Ich habe doch alles umgedreht und so. Es ist so gut. Ja, ich habe mega Bock, nochmal alles nochmal neu. Einfach Faith mal ausprobieren, Intelligence, halt einfach, was es noch so gibt. Ja, weil im Moment bin ich
alles, das ist auch alter Kaffee. Jetzt wird nur noch Switch Sports gespielt, gell, Luca?
Ja.
Nur das. Das ist jetzt das beste Game aller Zeiten. Das braucht Geschicklichkeit pur. Erzählen wir dann nachher. Ich sage euch, das ist Hardcore. Hardcore!
Ja, auf jeden Fall, Elden Ring. Ich werd sicher noch ein paar Podcasts von dem erzählen, sorry. Ja.
Hey, du bist übrigens, du hast schon konsequent dich abkapseln in den Ferien. So Social Media oder schreiben und so, meine
ja.
Ich habe mir gedacht, es ist mir plötzlich aufgefallen, irgendwie, plötzlich schreibst du schon wieder. Und ich so, stimmt, jetzt schon lange nicht geschrieben? Ah, stimmt, das ist aus dem Video
zurück. Nein, also konsequent, also ich meine, das hat nicht, also ja, es stimmt tatsächlich, aber also mal, ich probiere mich möglichst so ein bisschen, also auch gegenüber, nicht jetzt, also eine Menge Umfeld logischerweise nicht, aber, also ja, jetzt gut, wegen Shooty-Match und so.
Herr Dorsch, du hast gesehen, wir sind nicht in seinem Umfeld, Luca, das ist mir
probiert. Ja, ich kann es genau.
Nein, im Fall schon. Also ich probiere schon irgendwie so fest wie möglich mich irgendwie... Ja, weil sonst kannst du nicht. Sonst macht
die Wahnsinn. Wir erinnern ihn zuerst daran assoziiert, dass zuerst mit Arbeiten. Das ist
ja, das stimmt.
Wohl wahr.
Das ist...
Ja. Ich kann dir nämlich müssen sagen, dass du müsstest FC Vinti-Tickets kaufen. Es wird jetzt schon langsam eng.
Jetzt hat es noch, wenn Freitag in der Woche ist nochmal, oder?
Dann ist nochmal alles. Nein, das ist aber auswärts. Nein, dann ist schon wieder.
Dann ist heim noch der letzte auswärts. Ja, hey, ich kann jetzt nicht nochmal, irgendeinen so einen Aufstiegsvier. Das geht irgendwie wie nicht. Ich bin im FC Zürich.
Ja, stimmt, die letzte.
Ja, ich bin am Sonntag im FC Zürich auf dem Helvetiaplatz gewesen, bis irgendwie um 3 Uhr am Morgen. Super Montag, zum nach der Ferien anfangen. Aber es ist richtig verrückt.
Ich bin mir immer sicher, ob du überhaupt am Montag angefangen hast. Wir sind am Morgen in unserem Morgen-Meeting.
Ja,
so.
Das halbe Team ist da gewesen. Ich habe gemerkt, ich hätte gesagt, wir fangen jetzt auf den Nachmittag an arbeiten. Das ist der Einzige, der das ernst genommen hat.
Hat sich einfach niemand für FCZ interessiert, der bei deinem Team?
Ja.
Doch,
ja.
Nein. Es sind alle, die gewesen sind. Also weißt du, Ramon, Livia, wer ist noch von unserem Team? Garo, glaube ich, auch noch. Oder?
Ja,
Garo, es sind alle verkatert. Alle haben gesagt, hey, wer feiern kann, kann auch aufstehen morgen früh. Sehr, sehr...
Niemand von denen schaut ein Match vermutlich, aber einfach feiern, Party, da sind wir dabei, oder?
Ja, es war auch noch 1. Mai gewesen, das muss man auch sagen. Also stimmt, von dem her, es ist wirklich so ein bisschen, es ist alles auf einmal gekommen. FC Baden kann eben auch noch aufsteigen, das ist auch noch, also das ist unmöglich, dass Vinti auch noch aufsteigt.
Nein, gut, hey, komm. Leute, ich meine, am 22. Mai müsst ihr einfach in Mailand sein, das ist wichtig.
Was ist denn? Dort sieht niemand.
Dort will ich sein am 22. Mai, das ist der letzte Tag, der letzte Spieltag in der Serie A und es wird ein Mailänder-Club Meister.
Ja, aber die werden sicher alle Pottmeister, oder nicht?
AC ist schon lange nicht mehr geworden, oder?
Ja, aber heisst nicht, was heisst schon lange nicht mehr? 5 Jahre?
Nein, 10 Jahre. 2012 ist
ja, also.
AC Milan das letzte Mal Meister geworden. Das ist jetzt
Winter, der Moment. 20 Jahre unten, die Lümpen. Also komm,
ja, aber gleich. Darum heisst es dem Fall auch Mailand.
I got that reference.
Podcast, glaube ich, das können wir nicht mehr toppen. Können wir gerade hier aufhören. Yep. Nein, also komm, unser Programm. Luca, gerade du erzählst noch über Muse Gear zuerst. Yep. Ist gut? Okay, richtig. Also Tracker aus Deutschland. Nachher haben wir 3 kompakte News. Warcraft, ein neues Mobile Game, Arc Light Rumble. Dann... Die Activision gehen klagen weiter. Die haben ein richtiges Bundle, fangen an klagen. Und ich glaube, die versuchen, in ein Guinness-Buch den Rekord zu kommen mit den meisten Klagen vermutlich. Pixel Buds Pro gibt es noch Gerüchte, dass die kommen. Und die würden nämlich auch schon recht gleich kommen. Dann reden wir über We Are Lady Parts und ich würde sagen Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ich weiß nicht, ob wir den Way Way Back auch noch reinbringen, weil wir haben ja noch ein etwas. Jedenfalls in der Spielecke, wie schon gesagt, Switch Sports. Dann Dune Spice Wars, genau so heisst es. Das habe ich noch kurz angezockt. Und ich glaube, nachher noch kurz über Rogue Legacy 2. Und nachdem, kommt nämlich noch mehr, habe ich nämlich ein Interview gemacht mit dem Daniel Lutz. Er ist ein Schweizer Game-Entwickler, der aber schon seit über 10 Jahren in Montreal lebt und arbeitet. Er hat lange für Square Enix gearbeitet und jetzt hat er sein eigenes Game-Projekt am Start und über das erzählt er und über seine vorherigen Projekte wie Hitman Go und Lara Croft Go. Ja, wie es ihn dort hinverschlagen hat und genau, wie es sich so ist für eine grosse Firma zu arbeiten und nachher als Solo-Entwickler. Das kommt cool. Im zweiten Teil von unserem Podcast. Also, dann fangen wir jetzt aber an mit dem Muse Gear mal als erstes, oder?
Jawohl, jawohl. Sorry.
Was ist das?
Das hat jetzt keine künstlerische Pause oder etwas. Ich rede über einen Tracker. Wie sagen wir denn, oder? Das ist ein Tracker. Ist so ein, in der Schweiz kennen wir das vor allem als Teil, Tile geschrieben.
Wie heißen die Apple Tiles?
Die heißen AirTag. Da gibt es von Samsung gibt's auch die Galaxy Tags, was gibt es noch? Chipolo, also es gibt so verschiedene Firmen, die das machen bei uns in der Schweiz, sind Tracker. Das sind eigentlich so kleine, ich zeige es jetzt einfach mal da in die Kamera. Also man kann sich das vorstellen, wie so kleine Schlüsselanhänger, wo eben einen Tracker drin haben, einen Bluetooth-Tracker. Du tust das eigentlich mit einer Handy-App verbinden und das hilft dir, Sachen wieder zu finden, die du verlierst oder Sachen, die du immer wieder mal verleihst. Das funktioniert auch both ways. Also zum Beispiel, wenn ich da den Tracker an meinem Schlüsselanhänger habe und den Schlüsselanhänger nicht finde, kann ich auf der Handy-App ein Signal aussenden, damit das Ding piepselt und ich dann das kann suchen und wieder finden. Ich kann aber auch auf dem Tracker selber einen Knopf drücken und er tut dann das Handy piepsen, auch wenn das Handy im Lautlos-Modus ist, damit ich das Handy wieder finde, wo ich wahrscheinlich verloren habe. Oder? Das gibt es bei uns, das gibt es in allen möglichen Formen. Und was ich da gefunden habe, das ist jetzt einer aus Deutschland. Das ist der Muse Gear.
Das ist etwa Grösse, der erinnert mich so an die Apple Watch von der Grösse.
Ja, kommt etwa an. Kommt etwa an. Das ist wirklich so eine kleinere Apple Watch. 2 auf 2 cm plus minus. Ah, also okay, wirklich so etwas, als, wo du gut kannst als Schlüsselanhänger benutzen. Du kannst es ins Portemonnaie irgendwo rein tun, falls das Portemonnaie immer
vergisst. Also hat das Höckchen dran oder so? Oder wie?
Der hat ein Löchli. Anders als zum Beispiel der AirTag hat der ein Löchli drin, womit ich es wirklich direkt anbringen kann. Beim AirTag von Apple kaufst du ja... Den AirTag kaufst du für 20 oder 30 Stutz und dann kannst du noch den Schlüsselanhänger dazu für 40 Stutz kaufen.
Nein, das stimmt nicht.
Aber. Nein, ist so. True Story.
Das ist so gut.
Was macht jetzt der Muse Gear cool oder warum habe ich den jetzt erwähnen? Eben, der kommt aus Deutschland. Ich bin mit unseren Produktmanager noch dran zu schauen, ob wir den auch in der Schweiz bei uns bei Digitec können anbieten. Sonst googelt Muse Gear und ihr findet das. Der Clou an dem ist, du musst keinen Account erstellen. Das ist der grosse Clou. Das heisst, er ist gut für Leute, die auf Datensicherheit abfahren. Also wenn ich jetzt so eine App habe bei den anderen Anbietern und natürlich einen Account erstelle, dann will er natürlich immer meine Standortdaten haben, der will wissen, wo ich bin und das, oder auf der Map und das tut dann irgendwo auf einem Server, blablabla, oder ist ein Datenkracker in dem Sinne auch. Es ist eine Win-Win-Situation natürlich, aber ein Datenkracker. Das hat der jetzt nicht. Ich kann die App einfach abladen, installieren. Ich kann die App mit dem Tracker verbinden und that's it. Es braucht wirklich keinen zusätzlichen Account. Hat aber den Vorteil.
Wie weit, Wie weit kannst du denn den tracken?
Wie weit kann man den? Ziemlich weit. Shit, ich habe jetzt die Zahl ehrlich gesagt nicht gerade parat. Aber was sind das? Üblich sind es so um die, ich würde sagen, 10, 20 Meter, vielleicht sogar 30, wenn wirklich nichts zwischen mir und dem Tracker ist, wenn es wirklich freie Bahn ist. Also der funktioniert über Bluetooth 5.0 Verbindung. Und was die anderen Tracker halt dafür haben, jetzt wie ein AirTag zum Beispiel, will ich ja einen Account haben, will ich meinen Standort ständig teilen und dann natürlich das mit anderen Handys kann abgleichen werden, ist sogenannte Crowd-Tracking. Oder? Also wenn ich den Tracker im Park verlege oder im Shoppingcenter, keine Ahnung wo, und ich laufe weg und ich denke mir, shit, ich habe es verloren, wo ist das jetzt? Dann trackt das Teil natürlich immer noch mit anderen Leuten, die diese App auch haben. Oder bei Apple ist natürlich auch jedes Apple-Handy trackt damit. Ja. Bei Teil wäre das halt einfach jedes Handy, das eine Teil-App drauf hat. Und so kann das immer noch, das nennt sich eben das Crowd-Tracking. Ja. Also, dass andere Leute für mich nach meinem Gerät suchen. Und das kann natürlich sehr, sehr nützlich sein. Das hat er jetzt halt nicht, weil eben du machst keinen Account. Das heisst, es nützt dir in dem Sinn nur etwas, wenn ich etwas verliere, einigermaßen in meiner Umgebung, in der Nähe. Wenn ich das jetzt im Park klicken lang und weglaufe und daheim bin, und ja, dann kann also er das natürlich nicht finden. Ich sehe aber in der App einfach den letzten bekannten Aufenthaltsort, wo es noch verbunden war. Ich habe damit einen Anhaltspunkt. Und wie bei allen. Ups, jetzt geht das mir auch noch aus der Hand.
Schnell tracken.
wie alle anderen Tracker auch, hast du eine Einstellung in der App, dass zum Beispiel, wenn ich mich 20 Meter von meinem Ding entfernen, dann piepst das Handy automatisch. Oder? Das kann ich
gut, das mit dem letzten Standpunkt, das hilft schon noch. Also, weil jetzt, klar, wenn es dir jemand klaut, bringt es dir nichts. Ja. Aber meistens.
Genau.
Dann würdest du es ja schon wieder.
Ja.
Also, wenn du es irgendwo liegen lässt, dann findest du es so wieder.
Richtig,
also, wenn du es im Park liegen lässt, dann sagt er dir ja, hey, es ist da im Park.
Ja.
Also,
genau. Dort hast du es schon verbunden gehabt, dann kannst du dort schauen gehen. Und eben, ich kann auch sagen, hey, wenn ich mich eben die irgendwie 20, 30 Meter davon entferne, dann soll er piepsen. Das heisst, Notfall, wenn ich von dem Park weglaufe, piepst er schon, bevor ich in den Zug bin und heim bin oder so.
Dann ist es doch nicht so schlecht. Weil jetzt ist, und ich denke, das macht es mir schon, also ich habe eh keine, aber wenn ich jetzt einen möchte haben, finde ich natürlich schon den Vorteil davon, durch die anderen, dass du es halt dann wirklich sehr gut wiederfindest, oder? Weil durch die anderen Handys immer geortet wird. Aber ja, gut, so ist es eigentlich wirklich, außer wegen Diebstahl, findest du es dann so eigentlich sehr gut wieder.
Genau. Also ich finde auch, es ist eben das Crowdsearching, das fehlt, okay, aber auch sonst ist es sehr, sehr nützlich, kann sehr nützlich sein. Und eben für Leute, die wirklich mega Wert drauf legen auf Datenschutz und sagen, ich will nicht schon wieder irgendwo einen Account, wo wieder meinen Standort teilt und was weiß ich.
Voll.
Das ist eine wirklich coole Sache. Muse Gear.
Was kostet es?
Es kostet irgendwie um die 20 Euro. Ich jetzt,
Es heisst Muse, also wie die Band Muse Gear.
Genau. Okay. Muse Gear. Muse Gear ist wirklich nicht verrückt teuer. Es ist im Moment halt leider wirklich nur in Deutschland erhältlich. Ich bin dran mit dem Produktmanager, ob wir das irgendwie auch bei uns in der Schweiz anbieten können. Muse Gear ist auf mich zugekommen, weil sie eben meine Reviews gelesen haben von Teil und AirTag und so weiter.
Ich dachte, dass du immer Shit verlierst.
Nein, ich habe schon gedacht, das weißt du ja selber.
Das verlierst du wirklich, ja.
Alles klar. Weißt du, gut. Muse Gear. Also komm, dann machen wir weiter mit den News. Und ich habe dort als erstes das Warcraft Arc Light Rumble.
Cool. Machen wir weiter mit der nächsten News.
Ja, das ist ja, ich verstehe schon. Ja, nein.
Wie geht der von Top Gear schon wieder?
Anyway. Ja, genau.
Ich muss da noch spulen. Ja, eben, das ist einfach, sie haben es angekündigt, sie haben schon länger gesagt, Activision Blizzard, dass sie da irgendwie ein Mobile Game im Warcraft-Universum planen und jetzt haben sie es veröffentlicht. Also nein, sie haben es vorgestellt und du kannst dich für Beta anmelden, ich glaube aber erst für die Android-Beta, das Mobile-Game. Und es ist so ein, erinnert am ehesten eigentlich an Clash Royale. Ich weiß nicht, habt ihr das mal gespielt?
Nein, absolut nicht. Alles, was mir so viel Werbung um den Grind rührt, das spiele ich mit Sicherheit einfach nicht.
Naja, ist ja wirklich eigentlich nur, eine Zeit lang hat es mich dort voll reingenommen. Jedenfalls, es ist so ein Spielprinzip, wo du, es spielt im Warcraft-Universum, hast irgendwie 65 verschiedene Figuren, geht es aus, natürlich aus dem Universum von Warcraft. Und du spielst es gibt PvE, also Singleplayer, Kampagne, PvP gegen andere Spieler und offenbar sogar Coop. Und du tust eigentlich deine, du kannst stationäre Sachen bauen, also weißt, wie so ein Tower Defense, oder? Wo du gegen gegnerische Angriffe verteidigst. Du tust aber auch deine Figuren losschicken. Und das tut einfach automatisch, lässt immer so die Währung auf. Ich glaube, es sind Goldmünzen, oder?
Was? Keine Erdmünzen.
Mutter Gold. Und du hast auch Figuren, die verschiedenes kosten, oder? Und dann für die grossen Figuren musst du halt ein bisschen länger warten, bis sie spielen kann. Und die laufen dann automatisch.
Du kannst aber noch allein bestimmen, wo es soll. Denen, oder wie?
Ich habe das nie gespielt, aber jetzt so wie ich das da auch gesehen habe, habe ich das Gefühl, du droppst sie einfach und sie suchen sich den Weg. Und dann kannst du vermutlich schon dort, wo du sie droppst, führen schicken. Und ich habe das Clash Royale Zeit wirklich mega geil gefunden. Es ist halt, das jetzt so simpel, so WoW-Grafik oder so. Oder,
also, ja, so Comic-Grafik, so stilisiert.
Ja. Du. Ja.
Ich frage mich, also nach dem Desaster, wo das Mobile Diablo war, ist es schon ein kleines Risiko für Activision Blizzard, da irgendwie nochmal ein Mobile probieren auf die andere Seite. Und es wirkt ja mega. Das wirkt dafür jetzt aber einfach auch mega mobile. Sie machen gar keinen Hehl draus. Bei Diablo ist es so ein bisschen, es ist Diablo, aber es ist mobile, aber es ist Diablo. Und da haben sie jetzt wenigstens eine Linie machen auch keinen Hehl draus, dass sie eigentlich gar keine, dass wenig Innovation eigentlich kommt. Oder sie haben irgendwie,
es hat scheinbar deutlich mehr tief gegangen, als man denkt. Also ich habe wirklich nur mal ein paar Previews überflogen. Aber die Clash Royale sind ja auch taktisch. Ich meine, das ist ja ein E-Sports-Game.
Ja, absolut. Also ich weiß schon. Ja, logisch. Also ich glaube, ich bin halt einfach nicht ein Mobile-Gamer und darum interessiert es mich auch nicht. Und vielleicht tue ich dem Ganzen ein bisschen Unrecht und so. Vielleicht ist dann wirklich etwas mit tief gegangen. Also ich meine, Hearthstone hat irgendwie revolutioniert, dass man online Kartenspiel macht, obwohl es nicht das erste war und dann schon gar nicht das erste Trading Card Game irgendwie. Dann sie haben doch auch mal noch so ein Dota-Abklatsch eigentlich gemacht, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Ja, der Heroes of the Storm.
Es war auch erfolgreich gewesen. Also die haben im Fall schon auch ihre 20 Millionen oder so Spieler gehabt. Okay. Aber es hat sich einfach, das ist gleich auch vor zu wenig gewesen. Das ist definitiv kein Flop gewesen.
Ja,
das
aber mit LOL und Dota spielst du natürlich auf einem hohen harten Spielfeld und so. Und jetzt machen sie das. Und ich meine, kann funktionieren. Ich spiele es sicher nie. Nicht nur, weil es mobile ist, sondern auch, weil es Activision Blizzard ist. Aber irgendwie, wenig überrascht. Ich habe mich gefragt, was? Habe ich das nicht schon mal gehört? Erst jetzt?
ich sage einfach, das wird hure Klötter machen, da bin ich sicher.
Also wie? Mit was? Mit
Geld. Ich glaube einfach, das Prinzip, das Clash Royale ist ein gigantischer Erfolg. Und ich glaube, sie haben das genug ähnlich, aber auch mit, können noch von ihrem eigenen Ding profitieren. Das scheint mir einfach ein No-Brainer
zu sein. Aber wie genau funktioniert? Bis jetzt ist es ja, also was ich gelesen habe, ist Free-to-Play.
Ja klar, aber du kannst doch natürlich, also ich kenne es ja nur von Clash Royale, da kannst du die Level-Ups und so beschleunigen und glaub, neue Figuren zu kaufen.
Du meinst Pay-to-Win?
Genau, meistens ist es neue Figuren kaufen, aber irgendwann hast du das ganze Roster fallen und so und du kannst das natürlich Free-to-Play ausspielen, aber wenn du Köln investierst, geht das schneller und nachher sind es dann glaube einfach Cosmetics. Also wenn du mal hast, dann muss es, damit es E-Sport tauglich ist, darf es ja nicht Play-to-Win sein, darum Pay-to-Win sein. Darum, wenn du alle Figuren hast und alle irgendwie auf dem Level XY, dann ist es Even-Playing-Field. So.
Und was mich jetzt persönlich schon noch, was ich cool finde, dass es eben auch PvE hat. Das finde ich halt noch easy. Weißt du, hast so Missionen, Kampagnen und so.
Also PvE ist einfach
Computer das gratis
zocken. Ja. Das ist Story, es, oder?
Große Story-Kampagne, haben sie gesagt. Aber ich hoffe, dass sie das mal gratis ist, nicht wie bei Heroes of Hearthstone, wo du für jede Kampagne musst zahlen. Das ist
so wirklich? Ja, die haben eine Kampagne, die du musst zahlen. Ja,
das ist,
ja, du kannst sie freispielen, aber...
Ja, eben genau, da sind wir beim Pay-to-Win. Also du kannst entweder irgendwie 100 Millionen Stunden investieren, um sie freispielen, gratis,
wie mir.
Oder zahlst einfach schnell.
Hey, aber sieh mal, in deinen Ferienabsenz hast du aber mitbekommen, dass Diablo jetzt auf den PC kommt?
Das Mobile Diablo? Ja, das habe ich gesehen. Aber auch das einfach als Randnotiz. Elon Musk hat noch Twitter gehabt. Nein.
Ja, das ist noch. Was?
Ja, gut. Also komm, dann die nächste News betrifft gerade nochmal Activision Blizzard. Und zwar gibt es dort die nächste Klage. haben jetzt schon lange keine Updates mehr gemacht. Und vor mittlerweile sind diverse neue dazugekommen. Aber eben, es sind. Hört, wenn du anfängst, kannst du gar nicht mehr aufhören mit diesen Klagen zusammensammeln von denen. Ja, jedenfalls, da ist jetzt die Stadt, also New York, klagt gegen den Bobby Kotick, also immer noch der aktuelle Chef von Activision Blizzard. Und zwar geht es darum, dass das Hauptding ist einfach, dass er eigentlich nicht fit gewesen sei, um die ganzen Verhandlungen zu führen und dass er am Firmenwert geschadet hat. Oder? Und,
ja, also was für Verhandlungen? Die, für
mit Microsoft, die Übernahme. Okay.
Mhm. Ja, er war nicht in einer Position, die Übernahme zu machen, wegen den Vorwürfen, die im Raum gestanden sind. So, nicht mental, nicht gesundheitlich nicht fit, sondern er ist nicht in der Lage, das zu führen. Wieso, dass die Stadt New York das klagt, das ist auch ein bisschen verwirrend, wieso eine Stadt gegen ein Unternehmen klagt. Das Problem ist, die haben ihre Pensionskasse, sind Investoren in Activision Blizzard und darum, hat die Pensionskasse von der Stadtangestellten, eigentlich geklagt als Investor in Activision Blizzard. Darum ist die Stadt, die klagt. Genau. Das ist auch noch so ein bisschen als Clarence.
Ja. Nein, genau. Weil eben denen geht es eben darum, sie haben einfach das Gefühl, da wäre viel mehr Geld drin gelegen. Genau. Und die hätten das einfach möglichst schnell wollen über die Bühne bringen, um diesen möglichen Klagen eben wegen sexuellen Missbrauch und einfach die bestehenden die Klagen, wo wir glaub, vor über einem Jahr zuerst mal berichtet haben, dass er denen wie davonlaufen kann, indem er das möglichst schnell über die Bühne bringt. Oder? Und, jetzt verlangen sie da, dass er halt vor allem Informationen ausrückt, eben über diverse Sachen, eben über den möglichen Missbrauch, über die 5 möglichen Käufer. Es ist eben offenbar, hat man offenbar gewusst, aber man weiß nicht genau welche. Mhm. Sie wollen jetzt wissen, was das für mögliche Käufer sind. Und mit den Informationen wollen sie halt schauen, ob sie können das Board und also der Verwaltungsrat und der Bobby Kotick können verklagen. Und er hat sich der Verantwortung entziehen.
Genau,
und
hat dann einmal jetzt einen Einfluss auf die ganze Geschichte, ob das überhaupt dann. Also es hat keinen Einfluss darauf, was die Kartellbehörde sagt, aber es hat einen Einfluss, kann trockenen Einfluss haben, ob die Übernahme dann überhaupt funktioniert oder nicht.
Ja, gut, dort haben jetzt die Aktionäre in dem zugestimmt, dieser Übernahme. Ja, also die wird jetzt über die Bühne sein, nämlich auch. Aber ich habe es noch interessant gefunden in dem Artikel von Axios, die Seite gar nicht kennt, aber die haben noch kurz die laufenden Verfahren aufgelistet. Jetzt wirklich da, dass eben das eine ist, dass vom kalifornischen Bundesamt, also nicht Bundesamt, nein, das stimmt gar nicht. Es gibt einen vom Bundesamt, gibt es eine Klage, wo aber, da hat man jetzt geregelt, aber es sind schon wieder Einsprüche. Das ist eine. Dann ist eben die vom Staat Kalifornien, die das Ganze eigentlich mal ausgelöst hat. Wegen den sexuellen Missbrüchen bei Activision Blizzard. Dann gibt es nochmal so einen Class Action Lawsuit, wie sagt man, so einen, wie heißt es auf Deutsch, einen Sammelklage. Aha. Dann gibt es nochmal 4 Aktionärklagen, dann nochmal irgendwie 8 Klagen wegen der Microsoft. Dort übernommen durch Microsoft. Dann gibt es nochmal 2, wo eben 220 Anschuldigungen beinhaltet.
Nein, also 220 ist ein Gesetz. Das ist eine Art von Klage, die du kannst einreichen. Das sind 2 220 Complaints. Das sind eben, wenn Aktionäre finden, wir sind zu tief oder es ist nicht richtig informiert worden über den Verkauf.
Das ist aber ein bisschen verwirrend geschrieben.
Ja, nein, das ist, wieso?
Weil 220 Klagen in... Ja,
nein, es sind 220, also 220 ist einfach das Gesetz 220 oder so. Genau.
Okay, und eben der, den wir jetzt gesagt haben, das ist einer von denen.
Genau, das ist einer von denen.
Der von der Stadt New York, das ist einer von denen.
Ich weiß nicht, ob 220 sich bezieht jetzt auf irgendwie Pension Funds oder ob das ist wieder Halbwissen, aber 220 ist einfach die Art von Klage oder wie Class Action oder so.
Ja, jedenfalls, die haben einiges am Laufen und ja, morgen, wie es dort weitergeht.
Dann wird es nicht langweilig.
Aber, nein, das ist so. Ich nehme mich schon Wunder, ob der Kotick sich dann irgendwie...
Der kommt ungeschoren davon. Das ist, ich glaube, also wenn mir das US-Rechtssystem etwas sagt, dann ist das eigentlich, wo immer unfair ist und immer zugunsten von denen, die einfach am meisten Stutz rausziehen.
Ja, das ist zu befürchten. Okay, also dann habe ich noch eine letzte News und das betrifft die Pixel Buds Pro, also das sind die von Google, die in ihr Kopfhörer. Und dort gibt es auch Gerüchte, dass da jetzt ein paar neu kommen. Sie haben ja, ich glaube, die haben, drei haben sie schon. Die ersten haben sie noch mit so einer so halb wireless, und also mit einer Schnur verbunden gewesen. Nachher haben sie dann ihre die normalen Pixel Buds rausgebracht. Hier die schwarz-weißen, die komplett wireless gewesen. Die sind dann eben eingestellt worden, also eingestellt oder abgelöst worden. Die kannst du nicht mehr kaufen. Mhm. Und die sind dann durch die günstigeren Pixel Buds A, glaube ich, heisst, abgelöst worden. Das sind die, die ich mir letztens gekauft habe, weil sie einfach günstig sind. Ja, und jetzt gibt es eben, hat da der John Posser, der hat ja schon ein paar Sachen geleakt, so die ganze Pixel Watch, und hat eigentlich dann meistens auch gestummen, wenn meistens die Zeit nicht ganz gestummen hat. Ja, und der sagt, das wird jetzt kommen, und man geht davon aus, dass sie ja der Google I.O. auch kommt, also nächste Woche, dort, wo ja voraussichtlich die Pixel Watch vorgestellt wird. Ja, viel weiß man nicht. Es soll einfach ein Pro-Modell werden, vier Farben gäbe es. Und das Interessante ist dann vielleicht noch das 3D-Audio mit Head-Tracking. Google hat da die Firma Dysonics gekauft, die sich eben für so, auf das 3D-Audio spezialisiert. Habt ihr... Also, nein, ihr habt auch kein so Apple-Ding. Weil ich habe im Fall so wirklich so die komplett gegensätzlichen Meinungen gehört. Die einen haben gefunden, dass Apple 3D Audio sind revolutionär, und andere sagen, das zerstört die Musik. Das ist ein kompletter Scheiss.
Hey, look, ich habe dort sehr eine dedizierte Meinung dazu. Ich finde auch, also weißt du, Zeug muss so gelost werden, wie es aufgenommen worden ist, da bin ich sehr puristisch. So die ganzen Beatles-Alben, die mono aufgenommen worden sind und dann irgendwie einen Stereo-Mix bekommen haben und so, das finde ich ist nice, kann man mal machen, kann man mal reinhören, aber hey, es ist nicht so, wie es ursprünglich war. Wenn jetzt also Musik kommt, die extra für 3D-Audio produziert ist, oder was weiß ich, Hörspiel oder whatever, dann ja. Hey, sicher, hure geil. Aber ich glaube nicht, dass wir für so...
Wie Virtual Surround Sound, so
sagen. Ja, also weißt du, eben, es ist so wie Musik, die schon so aufgenommen worden ist, für Stereo, das muss ein Stereo abgespielt werden. So. Und darum ja, kann man weh, wenn das jetzt Zukunft ist und Leute irgendwie einen Benefit sehen, in Musik so in dem 3D-Raum irgendwie zu produzieren, dann sicher, cool. Aber das kann man nicht im Nachhinein über etwas überstülpen. Das finde ich völlig absurd. Aber ja, vielleicht ist das eine extreme Meinung.
Ich glaube, es ist... Ich kann es schon verstehen. Ich kann es einerseits verstehen, andererseits kann ich auch, ich würde mal sagen, das Gegenargument ist, wenn Beatles damals Musik im Mono aufgenommen haben, vielleicht weil es einfach nicht anders gegangen ist. Ja, oder weil technische Möglichkeiten halt einfach die gewesen sind. Und wenn
sicher, Beatles und dann würden nicht die Musik aufnehmen, ja.
Würden sie es auch anders machen und die Möglichkeiten nutzen, die man hat. Und
ey, logisch, wenn die Beatles hätten 3D aufnehmen können ab dem ersten Album, hätten sie es gemacht, oder du hörst ja sofort, wo sie Stereo aufnehmen können, haben sie den Stereo-Effekt so extrem gebraucht, dass das würdest du heute nie mehr im Leben machen, oder? Dass etwas nur auf dem linken und etwas nur auf dem rechten hörst.
Das ist nur nervig.
Das ist nicht nervig. Das ist halt ein Style, Mann. Das ist irgendwie, darum muss man das so hören, wie es dann ist, oder? Sgt. Peppers, wenn nicht Sgt. Peppers, wenn sie das aufgenommen worden wäre. Aber und dasselbe, natürlich kann man jetzt sagen, ja, Beatles hätten, der Mozart hätte auch ein fucking 3D irgendwie jetzt also es geht einfach nicht, sorry. Also ich finde,
ich habe das Gefühl, es ist einfach so ein Marketing-Gag wieder, das 3D-Audio. Mm. Also da bin ich, bei der Musik bin ich jetzt noch nicht, ich habe es halt auch noch nie gelost, aber ich weiß auch nicht, das scheint mir jetzt wirklich einfach wie bei den Fernsehen, man muss einfach auch dort auch wieder mal etwas Neues haben, wo man kann sagen, hey, unsere Kopfhörer übrigens.
Hey, aber weißt du, so Head-Tracking, ich meine, das ist ja dann mal dann etwas ganz anderes. Das heisst, je nachdem, wo du den Kopf hin tust, hörst du, oder wo du dich hinbewegst, hörst du nachher etwas anderes. Und das wird dann auch mit GPS abgeglichen und so. Und da gibt es natürlich mega geile Anwendungen, die ich mir vorstellen kann. Sagen wir, in einem Museum rumlaufen und dann nachher kannst du wirklich so einen Ton folgen oder in einer Stadt. Weißt du, es gibt ja viele so Stadtführer, wo so, und wenn das dann mal so ein bisschen, das wirst du wahrscheinlich jetzt auch schon machen, oder? Mit GPS, wenn du wegläufst, wird es leidlicher, bla, bla, bla. Aber wenn du jetzt noch mit Headtracking und so, sehe ich schon recht geile Anwendungen, wo so ein bisschen der echte Raum verschmilzt mit dem virtuellen und so. Das finde ich sehr spannend.
Konzertaufnahmen oder so vielleicht auch irgendwie.
Ja, gut, wobei Konzertaufnahmen, Konzert ist einfach immer dort sein, wo der Mischer ist. Das ist mein Trick. Oder egal, welches Konzert will, die muss es gut tönen eigentlich, oder?
Nein, jetzt vorderst du vorne im Moshpit. Rage Against the Machine, hast du gekauft? Du hast sicher verpasst.
Nein, ich habe es verpasst.
Ich habe es geschrieben, aber eben, das hast du davon. Eben.
Nein, ja, ich habe es gesehen. Aber ich habe es.
Vielleicht haben wir im Fall, wir hätten vielleicht noch ein Ticket. Wir können noch reden. Also, dann machen wir weiter mit was wir so geschaut haben. Ich habe, glaube ich, meinen Trailer vorher drin, darum mache ich jetzt kurz mit der Sie, bevor dann der schräge Doktor kommt.
Ja.
Übrigens, hast du Dings jetzt geschaut? Noch Moon.
Nein, noch nicht.
Dann können wir sonst ja nächste Woche noch schön den abschliessenden...
Ich will Weihnachten. Geben wir den Leuten noch eine Woche Zeit, um es fertig zu
schauen. Das war easy. Ja, ja. Nein, ist gut. Also, ich habe... ich weiß gar nicht, wie ich das entdeckt habe, aber We Are Lady Parts, ich habe das Gefühl, das ist etwas Simon noch gefallen. Ist doch nicht Coming of Age, aber hey. nein, es ist eine britische... ich wollte sagen Sitcom, nein, stimmt nicht. Es geht um eine Punk-Rock-Band, die aus vier respektive fünf, oder am Schluss sind es glaube ich sogar sechs, muslimischen jungen Frauen bestehen. Und es ist einfach eine recht lustig zusammengewürfelte Truppe. Oder? Die eine ist, die am Schluss dazukommt, das ist auch die, eigentlich die Hauptperson, die dann nämlich so im... wie es Voice-Over auch macht, so ein bisschen erzählen. Und zwar, sie erzählt auf eine Art auch noch ein bisschen lustig, ein bisschen blumig. Ja, weißt du, wie in einem Buch auf eine Art erzählt sie ihre Geschichten, wie sie. Weil sie ist eigentlich die fast konservativste, ist, glaube ich, 26, aber sucht einfach unbedingt einen Ehemann. Sogar ihre Mutter findet, chill's doch ein bisschen und so, ein bisschen Sex und so. Oder? Und sie findet so, nein, das ist, alles muss halal sein und so. Und eine andere von der Band ist eine Metzgerin, die andere arbeitet in einem Unterwäschegeschäft, die eine ist Taxifahrerin und so. Und einfach nachher haben sie einfach ihre Punkrock-Band, die vor allem richtig geilen Sound macht. Also, ich finde, das ist wirklich noch gut. Und offenbar hat der Sound hat Nida Mansour, ist sie, die die Regie und das Zeug geschrieben hat. Und sie hat offenbar auch die Musik gemacht. Und die in der Band, die spielen auch ihr Instrument. Also, ich glaube, sie haben sie einfach dann noch... Ich bin nicht genau daraus gekommen, ob sie wirklich die kompletten Tracks können spielen. Aber sie haben jedenfalls auch das Instrument gelernt und so, damit man es auch sieht. Und ja, nachher geht es einfach darum, wie sie versuchen, dort bekannt zu werden. So ein bisschen der Durchbruch. Aber natürlich wollen sie ja gleich punkig und Anarchie und Zeugs und Sachen und so. Aber hey, huere geil, weißt du, einfach so wieder mal... Ich habe es mega cool gefunden, erfrischend anders, eben, weißt, ein bisschen andere Kultur. Und lustig, es sind nur 6 Folgen an einer halben Stunde.
Das ist British TV, das ist nicht nur, das ist die perfekte Anzahl von Folgen. Da muss ich nochmal sagen, dass 6 Folgen die perfekte Anzahl von Folgen ist.
Ich bin immer froh, also ich tue gerne Sachen abschliessen, oder? Für das ist es mega super, aber da war es jetzt auch so gewesen. Oh, ich hätte schon noch mehr schauen können. Es war mega gut, das gewesen. Ich hätte gerne
weitergeschaut. Die perfekte Anzahl an Folgen.
das kann man so nicht sagen. Ist ja gleich. Aber ich habe es jedenfalls sehr gut gefunden. We Are Lady Parts. Und also Lady Parts, so heisst übrigens ihre Band.
Ja.
Darum den Namen.
Das habe ich noch nicht davon gehört. Und das ist aber genau meine Schiene. Ist von einer Frau geschrieben und directed. Das geht ein bisschen um. Ja, da bin ich sehr. Freue mich.
Cool. Geiler Rock, gut gespielt.
Ich brauche wieder ein bisschen etwas, wo. Ist sicher auch leicht politisch und so, oder? Nehme ich jetzt mal an.
Ja, schon ein bisschen. Also, ich habe mich schon gefragt, ich meine, die es offenbar machen, die sind ja auch Muslime. Darum werden die einen guten Insight haben. Die eine, die zum Beispiel fast komplett verhüllt ist, aber mit so Lederjacken und so. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich jemand gibt, der so rumläuft, aber den Stil habe ich echt geil gefunden. Also.
Ja, ich bin eben nur ganz kurzen Exkurs, einfach zum Leute warnen, die sich das geben wollen. Ich bin am Sonntag noch im Theater gewesen, oder Wilhelm Tell schauen von Milo Rau und machen es einfach nicht. Das ist wirklich, es ist, also,
oh! Ja. Ist es die Story, wo mal wo sie von uns mal zugekommen sind? Oder?
Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob jemand von uns mal zugekommen ist, aber der Milo Rau ist ein Film- und Theaterregisseur und er hat das inszeniert im Schauspielhaus und das ist so hart mit dem Moralkühl und es nimmt so viele Sachen sich raus und so. Es ist völlig all over the place. Fast nur Laiendarsteller und Laiendarstellerinnen, was schon, wenn du ins Schauspielhaus gehst und 60 Stutz allein ist so wie, look, du willst eigentlich schon Schauspieler und Schauspielerinnen sehen. Um den Tell geht es überhaupt nicht und so. Also alle, die sich das irgendwie geben wollen und so und er findet, oh, das ist jetzt noch schön, es ist so ein bisschen Ich will nicht viel Wort darüber verlieren, ich glaube auch nicht, dass unser Publikum jetzt gerne oder überhaupt kurz davor ist, dort reinzusitzen, aber wir sind so wirklich beim Applaus gegangen und dann hat es noch, also es ist too much gewesen. Aber,
also komm, dann gehen wir doch vom Schweizer Nationalheld zum amerikanischen Nationalheld.
Ja,
der britischen.
Ja,
ich weiß es gar nicht. Aber der Dr. Strange. Ja,
kannst du mir noch schnell sagen, bei We Are Lady Parts, wo läuft der?
Ja. Wo habe ich es geschaut? Ich habe es irgendwie gestreamt. Weil,
läuft er aufs
es Geil, läuft ja. auf Channel 4. Ja, das kann noch sein. Ich habe es in diesen Apps, wo du siehst, wo es läuft, hat es keine Schweizer Dinge angezeigt.
Ah, oh, okay, du schaust natürlich über VPN. Weil ich sehe, es ist eine Peacock-Production. Also,
ja, genau. Und Peacock wäre übrigens, sagt es mir, gratis mit Werbung. Habe ich aber auch gefunden.
Ja. Okay.
Nein, danke.
Genau, die sind
lieber zahlen und ohne Werbung.
Und Peacock-Inhalt also. Hat es eben oft auf Sky, unter anderem zum Beispiel auch Bel Air, habe ich letzte versucht davon zu schauen. Die Will Smith, also die Prinz von Bel Air Drama-Version. Ich habe sie versucht zu schauen. Vielleicht gebe ich es mir noch ganz und dann rede ich mal ausführlich darüber. Aber ich habe so die erste halbe Stunde von der ersten Folge geschaut und es hat irgendwie gar nicht wollen zünden. Naja, anyway. Dr. Schräg.
Genau. Der schräge Doktor.
Der schräge Doktor. Dr. Strange 2 in the Multiverse of Madness. Ja, es gibt noch Marvel-Film. Falls all die sich gefragt haben, ob es überhaupt noch Marvel-Film gibt. Ja. es gibt sie noch. Endlich wieder mal einen. Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Regie geführt hat Sam Raimi. Und das allein ist eigentlich schon ein Grund, zum sehr interessiert sein für das Projekt, weil der Sam Raimi ist eine Regielegende, kommt aus dem Horror, also der Comedy-Horror-Bereich, kann man ja schon fast sagen, mit Evil Dead und Darkman und wie die alle heißen, da gibt es sicher einige. Das ist sicher so am Phil seine Nische, stelle ich mir vor. Und,
ja, Darkman habe ich gar nicht gewusst, der sagt
er hat auch er gemacht, ja.
Ah, er hat mitgemacht vor allem
jetzt
sogar.
Drag Me to Hell fällt mir jetzt noch gerade ein, ja. Oder? Und Sam Raimi hat aber auch Spider-Man gemacht 2002 und damit eigentlich so die grosse. Eigentlich hat er verbrochen, dass wir heute zu 80% nur noch Comic und Superhelden im Kino haben. Das hat er mit 2002 mit Spider-Man
cool.
ausgelöst. Sicher Blade 1998, X-Men 2000 hat es auch gegeben. Das waren Wegbereiter gewesen, aber es war damals immer noch so ein Nischengenre gewesen, Comic-Verfilmungen. Spider-Man war wirklich der, der das in den Mainstream gebracht hat. Und Sam Raimi hat jetzt aber auch seit 9 Jahren keinen Film mitgemacht. Das ist sein erster Film seit 9 Jahren. Und es ist ausgerechnet eine Comic-Verfilmung wieder für Marvel. Und darum irgendwie so, ja, einfach spannend. Spannend, um da irgendwie schauen, was da dabei rauskommt. Um was geht es? Ich sage jetzt mal, inklusive der 20 Marvel-Filme, die du vorher gesehen haben. Wir sind jetzt bei einem Punkt, wo es ein Multiversum gibt, also mehrere parallel existierende Realitäten. Mittendrin ist die junge America Chavez, gespielt von der Xochitl Gomez. Ich hoffe, ich habe es richtig
aus. Die hat bei Glorious Thing Women of Wrestling mitgespielt.
Ja.
Das ist gerade geil. Ich bin gerade interessiert.
Ja, ja, also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie spielt
sicher,
in America
mit Sicherheit Chavez. Falsch.
Richtig, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Aber nicht böse gemeint. Ihre Superheldenkraft liegt darin, dass sie eben zwischen diesen Realitäten im Multiversum hin und her gumpen kann. Sie kann es leider nur nicht selber kontrollieren, wie und wann das passiert. Und es ist natürlich auch klar, dass böse Machenschaft oder böse Kräfte die Gabe oder die Superkräfte, die sie hat, für sich wollen, beanspruchen. Und zum Glück landet aber die America Chavez zufällig Dr. Strange über den Weg oder läuft ihm über den Weg. Der Dr. Strange will sie natürlich beschützen und sie von diesen bösen Kräften beschütze jetzt zweimal gesagt.
Skandalös.
Und dafür holt er sich die Hilfe von der Wanda Maximoff, gespielt von der Elizabeth Olsen. Oder wie man seit WandaVision wissen, das ist ja Scarlet Witch. Und sie ist, so, sagen wir mal so, das einzige Individuum, wo vielleicht sogar noch mächtiger ist als der Dr. Strange selber. Darum die perfekte Hilfe für das große Vorhaben. Kommen wir nochmal zurück auf die Produktionsgeschichte. Dr. Strange 2 hat ein bisschen eine bewegte Produktionsgeschichte hinter sich, nämlich in Form von Nachdrehs. Nachdrehs sind jetzt etwas völlig Normales bei so grossen Hollywood-Produktionen. Nachdrehs gibt es fast immer, oder streicht das fast, es gibt immer Nachdrehs. Was besonders da ist, es hat 3 Monate lang Nachdrehs gehabt. Also sie haben Nachdrehs in der Länge von 3 Monaten noch müssen anhängen. Das wiederum ist unnormal. Und das ist irgendwie so, wenn man ein bisschen so die Hollywood-Produktion kennt, ist es ein bisschen so eine Red Flag. So, es gibt eigentlich meistens 2 Optionen. Entweder ist das Studio ganz und gar nicht zufrieden mit dem, was der Regisseur abgeliefert hat und gesagt, komplett neu machen oder einen grossen Teil davon neu machen. Oder irgendein Testpublikum hat den Film gefunden und gesehen und gefunden, hä? Und das Studio dann voller Panik reagiert darauf. Es ist also immer ein bisschen so problematisch, wenn man so etwas hört. Und ich habe auch ein bisschen befürchtet, okay, der Multiverse of Madness könnte wirklich ein bisschen mad sein oder wirklich ein bisschen so zerrupft wirken. Ich muss jetzt aber sagen, im Film selber merkt man das nicht gross an. Oder vielleicht ist das genau der Vorteil vom Film. Weil er ja heisst Multiverse of Madness. Es soll verrückt sein, es soll mad sein, es soll sich anfühlen, als irgendwie alles gleichzeitig und zur selben Zeit passiert. Und für mich ist es wirklich nur so der letzte, dritte Akt, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwie etwas umgebutschert und umgedoktert worden. Es hat sich angefühlt, wie wenn ich einen Text schreibe, wo ich eigentlich ein mega gutes Gefühl habe, aber dann irgendwie an einer Passage so lange umgedoktert, bis es einfach nichts mehr dran stimmt. Und irgendwie, so hat sich das auch angefühlt. Als ob man dort wahrscheinlich schon hundertfach versucht hätte, irgendwie probieren wir es ein bisschen so, nein, das passt nicht, streichen wir etwas, machen wir das. So fühlt sich das an, als ob dort mega umgedoktert würde. Umgedoktert. Dr. Strange. Sorry, als ob der dumme gedockt worden wäre. Aber sonst muss ich sagen, ist Marvel sichtlich bemüht gewesen, vor allem in den ersten zwei Drittel Sam Raimi viel freie Hand zu lassen. Also eben wie gesagt, er kommt ja aus dieser Horror-Komödie-Ecke und der Film selber hat auch ein paar recht straube Szenen drin, ein paar recht, so Sachen, wo du irgendwie ein bisschen, da erkennst du ein bisschen Evil Dead, da erkennst du ein bisschen Drag Me to Hell, also das sind auch die Bereiche oder die Parts von Multiverse of Madness, die mir am besten gefallen haben, wo du wirklich spürst, da hat Sam Raimi sich davon austoben in diesen Szenen. Es hat leider nur nicht so viele Szenen, wie ich gehofft habe, von dieser Art. Ja. Ich habe Reaktionen gelesen auf Twitter, wo weißt du, so, ja, Marvel goes full horror, Jumpscares, Body Horror, Zeugs, Blut. Wir haben den gleichen Film gesehen. Es hat schon. Es ist
blinzelt.
Also wirklich.
Es ist
schon gruseliger, als Marvel bis jetzt war. Auf jeden Fall. Und auch das Art-Setting, alles. Das, du siehst das. Aber es war jetzt nicht eine mega Messlatte vorher bei Marvel. Und wenn du jetzt reingehst und erwartest, ja, Sam Raimi Horror, dann wirst du enttäuscht. Das ist wirklich. Also es ist immer noch ein Marvel-Film, es ist immer noch FSK 12.
Kann jetzt gerade sagen, sicher ab 12.
Ja, ja, richtig, richtig. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass da jetzt mega krass ist. Zum Beispiel, ich finde die Szene in Spider-Man 2, wo ja der Sam Raimi Regie geführt hat, für die, die es gesehen haben, die Szene, wo der Dr. Octopus, oder wie heißt Otto Octavius, auf dem Bett liegt und die Chirurgen versuchen ihm die Tentakel vom Rücken wegzuschneiden. Ja. Und er ist dort bewusstlos, aber die Tentakel nicht und fangen dann selbstständig an, all die Ärzte rundherum zu packen, zu killen. Ja. Und also, das habe ich viel heftigere Szenen gefunden. Wenn ich diese Szene heute schaue, denke ich mir aber so, ah oh shit, also heute würdest du das glaube ich nicht mehr in einem FSK 12 Film sehen. Das habe ich noch geil gefunden. Das hat es jetzt da wirklich nicht. Das hat es weniger.
Alright.
Sonst, ja, also Schauspieler, Benedict Cumberbatch ist eine Bank, keine Überraschung. Elizabeth Olsen bekommt sehr viel mehr Screentime, als ich es aus dem Trailer erwartet habe. Hat mich mega gefreut, weil ich finde sie eine tolle Schauspielerin und sie ist bis jetzt im Marvel-Universum mega underused. Also viel zu wenig genutzt worden eigentlich. Es war meistens ein bisschen eine Nebenrolle gewesen. Da ist jetzt wirklich sie und der Dr. Strange, sie sind die zwei Hauptrollen im Film. Und ich würde sagen, das ist ziemlich 50-50, sogar aufteilt Screamtime, wo sie haben. Vielleicht ein bisschen mehr Dr. Strange, aber sie hat eine grosse Rolle im Film. Hat mir gut gefallen. Ich bin gefragt, ich bin gefragt worden, ja, würdest du jetzt empfehlen, den Film zu schauen? Ja, wir sind irgendwie beim 24-25. Marvel-Film. Also wenn du ein Marvel-Fan bist und Marvel-Film alle bis jetzt gesehen hast, dann keine Frage, logisch
Gastego schauen.
Wenn du Marvel-Film an sich jetzt nicht irgendwie mega Fan bist, aber etwa die bei Gelegenheit mal einen Superheldenfilm schaust, dann schaust du mal auch den Multiverse of Madness bei Gelegenheit. Du musst jetzt nicht unbedingt ins Kino rennen, wenn nicht. Und wenn du kein Marvel-Fan bist und keinen Superheldenfilm hast, dann fangst du jetzt auch nicht an, Marvel-Film.
Dann hast du das Kapitel X.
Dann ist das jetzt auch. Ich will auch das nicht für dich sein. So.
Wann laufen die, was haben sie für eine Verzögerung jetzt für auf Disney Plus? 2-3 Monate?
Also auf 45 Tage, wenn. Aber sie sagen das einmal nicht bei jedem Film im Voraus, ob der jetzt auch unter diesen 45. Ich schätze es aber schon. Ich glaube,
Dann geht ja noch.
45.
Hey, das ist. Habe ich noch mit einem anderen überlegt? Nein, ich glaube, es ist schon so der, wo ich wieder mal denke, wenn ich wieder mal so einen simplen Actionfilm brauche. Obwohl, es hat noch einen anderen gegeben, habe ich nicht vergessen. Egal, okay. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, jetzt im Kino.
Yes.
Alright, also kommt dann. Wir haben noch ein bisschen gezockt, der Luca und ich. Rumgefuchtelt haben wir.
Sport gemacht haben wir.
Stimmt, stimmt. geschwitzt haben wir. Ja, wir haben. Wir haben ich habe schon, jetzt habe ich auch schon Wii Sports sagen, das bringst du fast nicht weg. Nintendo Switch Sports.
Ja, das rollt auch überhaupt nicht über die Zunge. Switch Sport.
Ja, da musst du wirklich so bewusst sagen: Switch Sports. Ja, es ist aber schon gleich der Nachfolger vom Wii Sports. Also, das ist schon 10 Jahre her. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Jedenfalls, ja, lang her. Und es ist aber im Fall wirklich eigentlich auch das Gleiche. Also es hat 6 Sportarten, was haben wir gesagt? Das Chambara, das ist so ein Schwertkampfspiel. Dann hat es Volleyball, Fußball, Badminton, Tennis.
Bowling.
Fußball. Genau.
Fußball hat es auch.
Ja, genau.
Aber es ist mehr Fußball Rocket League als Fußball.
Ja, genau. Hey, übrigens, Badminton. Wie sagt ihr das?
Badminton.
Sag es mal schon.
Badminton. Hä?
Sagst du es wirklich so bewusst? Ich habe das immer Badminton gesagt. So mit so einem versteckten G.
Nein, what? Badminton.
Geschrieben habe ich es ja dann schon nicht so. Aber irgendwie ist mir einfach letztes wieder so bewusst aufgefallen, weil es also, habe ich das Gefühl, so ganz klar Badminton sagt. Und ich so, stimmt, eigentlich heisst es ja Badminton.
Ja, sag es auch Badminton. Ich immer
Badminton. Badminton. Ja gut, egal. Das Badminton ist, finde ich, fast das Beste. Also, sie sind ja... Ja, ich meine, die ist wie bei der Wii. Also, weißt, ich finde, es hat sich nicht sehr weiterentwickelt. Es ist immer genau das Gleiche. Oder? Du fuchtest ein bisschen hin und her. Oder so, du kannst links schlagen, rechts schlagen, also Backhand und über Kopf. Und beim Badminton ist es einfach, das ist wenigstens relativ schnell. Und da kannst du ein bisschen reinschmettern und so. Darum ist es irgendwie witzig gewesen. Und du die direkt ab, also nein, logisch, jetzt schon als Direktabnahme. Aber gleich, einfach, das hat mehr Tempo gehabt. Bowling ist speziell, weil alle machen es gleichzeitig, das Bowlen, und du bist dann aber musst dann halt einfach wieder warten, bis die fertig sind mit der Runde, bis die nächste Runde losgeht. Also, siehst du, ich dachte, das ist geil, du musst nicht immer warten, aber du wartest einfach zu einem anderen Zeitpunkt. Aber es ist, ja, das ist Bowling. Tennis hat sich vielleicht auch nicht gross verändert. Ist auch witzig. Ja, genau das Gleiche. Ich finde, das hat sich... Oder wie siehst du es, Luca? Ja. Ich finde, das hat sich fast nicht weiterentwickelt.
Nein, ja, einfach hübschere Grafik. Und ich glaube, du brauchst nicht mehr irgendwie den Sensor vorne dran.
Ja, zum Glück nicht.
Du kannst wirklich einfach einen Switch nehmen und that's it. Fußball habe ich mega geil gefunden.
Das ist fast das Beste,
das hat mir am besten gefallen. Fußball? Das ist wirklich wie Rocket League. Also du hast einen Ball in der Mitte, du kannst es als Team spielen oder alleine.
Ein riesiger,
1 gegen 1.
Ein riesiger Ball.
Ja genau, ein riesen fetter Ball. Wirklich wie bei Rocket League, also vom Verhältnis her. Oder du bist kleiner Mängel und hast einen grossen Ball in der Mitte und du rennst auf den Ball zu und tust dann mit dem Controller, indem du damit fuchtest. Also laufen ist immer noch mit einem Joystick, aber schlagen ist dann mit dem Controller. Wenn du nach oben schlägst, dann ist es ein Flachschuss. Wenn du nach oben haust, ist es ein höheren Schuss und dann kannst du natürlich noch ein bisschen so seitwärts schlagen und das vom Gameplay wirklich wie Rocket League und das hat, ja, Rocket League ist auch ein geiles Game, darum hat das Fußball irgendwie auch so Spaß
gemacht. Ja, weil du kannst auch säckeln und hast eben nicht so viel Ausdauer.
Ja, genau.
Die Felder sind vielleicht tendenziell ein bisschen zu gross. Okay. Du kannst aber auch eben so im Team spielen, dann kannst du auch passen und so. Was wir jetzt noch nicht einmal herausgefunden haben, bewusst ist, wie man den Flugkopfball gemacht hat, ja. Aber den kannst du auch machen. Aber das hat gut Bock gemacht. Ja. Das Schwertspiel ist auch noch witzig, da kannst du so mit blocken. Du musst halt immer entweder horizontal, vertikal oder diagonal blockst du, oder? Und du blockst halt immer das Gegenteil, oder? Wenn der andere gerade schlägt, musst du querblocken und so. Ja. Und du bist auf einer Plattform und willst einfach so mal hauen, bis er hinter das Wasser geht. Okay. Und das ist manchmal lustig, wenn er dich blockt, dann bist du kurz gestanden, dann kann er dir wieder ein paar Innenmöbeln
und so. Und dann geht es immer so hin und her und hin und her. So, nein, und so. Und dann ist es eine mega psychologische Kriegsführung, weil du musst natürlich, du haust zweimal gerade, dann weißt du, jetzt weiss der Gegner langsam, er muss horizontal heben, also tust du dann switchen. Aber wenn der Gegner das weiss, dann sagt er, ich tue jetzt extra nicht switchen und so. Und dann fängst
du... Das ist lustig.
Das war lustig.
Ja, Volleyball war auch easy, gewesen, aber auch relativ simpel, weil du die Leute nicht steuerst. Ja. Oder? Das heisst, du nimmst einfach den Ball an und dann tust du ihn, wenn es jetzt, wo wir es 1 gegen 1 gespielt haben, übernimmt dann natürlich der zweite Spieler immer einen Computer.
Also, das ist ein Beachvolley, 2 gegen 2.
Ja, genau. Und du machst ihm den Vorlauf, also es ist aber nicht am Strand, aber ja.
Ja, nein, aber weißt du, Volleyball ist 6 gegen 6 und Beachvolley.
Ja, ich glaube, das ist kein, außer Tennis oder so und Badminton stimmt überhaupt nicht von der Anzahl Leute. Du hast ein gutes Paket. Ich meine, es ist kein Vollpreis-Game, muss man sagen. Das finde ich ehrlich gesagt auch gut. Ja, aber das ist bei Dingen sind es ja 80 Stutz.
Nein, aber es ist, ich habe gemeint, du meinst, es ist kein Vollpreis-Game für dich, aber es ist auch wirklich scheiße.
Weißt, ja, in beidem ja, Sinne. Ich finde es enttäuscht. Ich hatte keine hohe Erwartungen gehabt. Aber
es war schon immer ein Partygame. Partygames ist jetzt nicht etwas, wo du irgendwie hunderte von Stunden drin investierst, ausser du irgendwie einen nerdy Ranglistenspieler. So, weißt,
also. Ja, absolut, absolut. Aber es ist ein absolutes Partyspiel. Alleine spielst du das keine halbe Stunde raus. Du willst wirklich irgendwie Sport treiben und das ist.
Nein, für das gibt es Fit.
Gibt es sogar noch Sport. Ja, geil, eben. Es gibt ja noch das andere.
Fit.
Ja.
Ring Fit, ja. Irgend sowas.
Aber im Fall auch. Ich habe es eben auch vom Ding her nicht so außergewöhnlich gefunden. Also, ich glaube, klar, wir haben es ja über Remote gespielt. Oder? Wir sind nicht am gleichen Ort gewesen. Aber ich glaube, was sonst? Ich finde, es ist. Ich finde, es bringt zu wenig Neues. Also klar, du kannst das andere, hast halt die Wii, hast nicht mehr die vorne, oder?
Ja.
Aber ich habe nicht annähernd so viel Spass gehabt wie damals. Darum habe ich auch das Gefühl, es ist einfach auch nicht mehr so etwas Spezielles wie damals. Jetzt ist es einfach easy. Mhm. Darum, ist okay. Es ist okay. Dann habe ich noch zwei andere. Ich habe Dune Spice Wars ein bisschen gespielt. Ist erst im Early Access, ist es 4X Strategy Game, sagt man, glaube ich. Ja, Dune, ja. Oder kennen wir jetzt gerade alle wieder vom Film und von den Büchern.
Und vom Game. Dune 2.
Ja, natürlich vom Game. Ja, genau. Hat es mal gegeben. Ich weiß nicht, ich mag mich nicht mehr erinnern an das. Ich glaube, ich habe es mal gespielt, aber ich weiß wirklich nichts mehr. Da ist es. Ich finde es eine interessante Ansätze, oder? Eben, es ist so ein Strategie-Game, wie man es kennt, von. Also in Nachtzeit spielt es, kann man nicht Conquest, weil die größeren Armeen und so, vielleicht mehr, ein bisschen mehr Age of Empires sogar. Du hast deine Basis auf dem Wüstenplanet und dann hast du so einen Octocopter oder wie der heisst, so einen Helikopter halt, mit dem kannst du auskundschaften und kannst du Gebiete sozusagen, also so Camps und so, kannst du dann reinnehmen, musst du einfach dort ansetzen, dann geht es eine gewisse Zeit und ja, und dann kannst du irgendwo Erz abbauen und so. Also du findest dann halt so Ressourcen, wo dann du deine Fahrzeuge kannst hinschicken kannst. Und das ist noch der Spice zum Abbauen, finde ich noch witzig. Das ist dann, du schickst dann eben auch den Spice Crawler, wie der heisst. Und wie es halt auch in den Büchern ist und so, wenn die dort hingehen, mit der Zeit kommen dann die Würmer, ja. Oder? Die kommen immer, wenn so ein Spice Crawler dort ist. Und das heisst, du musst ihn dann auch rechtzeitig wieder abholen mit dem so riesigen Helikopter, damit er nicht kaputt geht. Und das ist eine geile Animation, finde ich, wenn der Wurm kommt, dann du zuerst so den Sand so leicht so anfängt, vibriert und weisst, oh shit, das ist höchst eisenbar, jetzt musst du sich behalten, sonst ist er im Arsch und dann kommt er so.
Ja, wie im Film halt.
Und das Gleiche auch mit deinen Truppen, ja. Also wenn du Fußsoldaten umschickst, dann brauchen die Ressourcen, also weißt, du kannst sie nicht zu weit schicken, dann verdurstet es einfach oder irgendwie so. Und sie machen dann auch, wenn sie anfangen zu kämpfen und so, machen sie Lärm und dann geht es relativ schnell meistens, bis der Wurm kommt und dann musst du auch beide Hand nehmen. Das habe ich recht lustig gefunden und es gibt auch so Stürme, wo von Zeit zu Zeit durchkommen und dort musst du schauen, dass du deine Leute in Sicherheit bringst. Und das ist auch sehr, ich finde das Design sehr schön. Es ist so ein bisschen low-poly, aber weißt, mega stimmungsvoll gemachte Wüste eigentlich, mit so Krater und eben diesen Stürmen. Und du baust halt auch wieder deine verschiedenen Gebäude, hast den Upgrades, also so ein
Forschungsbau. Ja, genau, das ganze Zeug, was ein 4X-Game halt,
oder? Immer. Genau. Und dann gibt es nur 5 Fraktionen, glaube ich. Also die Atreides, oder sozusagen die Hauptpersonen, dann die Harkonnens, die Bösen, die Fremen, die dort wohnen, und die Schmuggler. Gibt es nur 4 sogar? Es geht halt auch irgendwie in dieser Geschichte, zumindest in den ersten Büchern, im ersten Buch nicht mehr. Übrigens, Luca, hast du es fertig gelesen? Ich habe es fertig gelesen.
Ich muss weitermachen. Jedes Mal, ich denke es mir so oft, ich bin immer noch genau in der Mitte vom ersten Buch.
Ich habe es gut gefunden. Letzte Viertel oder so. Findest du so, ja, ist schon gut. Machen wir mal, packen wir zusammen.
Also was ist es du hast eine Kampagne gespielt, in dem Fall.
Genau, ja. Dune, Spice Wars, Early Access.
Gibt es einen Sandbox-Modus? Kannst du nicht mal sagen.
Das ist ja ein bisschen. Du kannst einfach so spielen. Ja, das hat's, ich meinte, das hat es gegeben. Ja. Ich habe wirklich einfach Standard-Ding gespielt. Und,
also Kampagne?
Ja, einfach die. Ich glaube, du hast eh nur etwas zur Auswahl gehabt. Ich habe es wirklich nur zwei Stunden so mal gespielt oder so. Aber ich finde das, weißt du, ich kann es echt mal anspielen, weil es mich wundert, was das so ein, für eine Stimmung hat. Aber ich finde, es hat ein paar coole Ansätze. Und,
ja,
June, hat Spice Wars.
Ist es gratis im Moment, oder muss man es...
Nein, musst ducken. Aber es ist so ein 20-30 Stutz. Es ist nicht... kostet kein Gewehr. Dann noch der letzte Tipp, den ich habe. Das finde ich ganz geil. Ich kann, das ist vielleicht etwas für Simon.
Ich weiß gar nicht, bin super pumped für das, ja.
Ah, geil. Aber ich habe das erste schon gespielt. Wir reden von Rogue Legacy 2. Rogue Legacy ist so ein Side-Scroller, wo du... eben, es ist auch so ein Rogue-like, wo du dich durch so einen...
Dungeon.
Ein Schloss kämpfst. Es gibt, ich glaube, es gibt insgesamt etwa 5 verschiedene Levelbereiche und sie sind immer so prozedural generiert. Also ich glaube, sie bestehen, es ist auch so eins, wo es vordesignte Elemente besteht, die werden einfach unterschiedlich zusammengewürfelt. Und du läufst einfach dort durch, prügelst alle Monster ab, sammelst immer Gold ein und stirbst 1000 Tod und mit dem Gold kannst du dann nachher, kommst zurück zu deinem Schloss und kannst dann dort einfach immer neue Upgrades kaufen. Und im Vergleich zum ersten ist einfach auch, es ist einfach vor allem ein bisschen mehr, alles ein bisschen schöner, alles ein bisschen besser gemacht. Ist, ich finde es ein mega schönes Design. Und wenn du die Upgrades machst, dann baut sich wie dein Schloss auf. Also weißt du, du siehst es wie so ein bisschen aus der Distanz, oder? Und dann wachst du da ein Turm und dort das Zelt und so. Das finde ich recht cool gemacht, also einfach optisch. Und es gibt natürlich 1000 Upgrades, weißt du, wie mehr Leben, stärker zuschlagen, dass du mehr Gold bekommst, dass du weniger Schaden einsteckst, dass du mehr so Relikts kannst tragen, weil jetzt gibt es so Items, die einen gewissen Bonus haben, meistens, und die verlangen aber so eine Währung von dir, und wenn du zu viel von denen trägst, dann steckst du, glaube ich, auch wieder mehr Schaden ein und so. Also es ist immer so ein Balancing. Und was noch speziell ist, es gibt jetzt ganz viele verschiedene Klassen. Im Alter hat es nur wenige, also verhältnismäßig wenige gegeben. Weißt du, jetzt gibt es den Krieger, den Duellist, es gibt einen Koch, der haut mit der Pfanne. Er hat immer ein bisschen, er schlägt ein bisschen verlangsamt. Er kann dafür sogar so Feuerbälle zurückhauen und macht dann auch Damage über die Zeit. Es gibt Valkyren, Magier, es gibt wirklich alles Mögliche. Ein Assassin, und die spielen wirklich sich alle anders. Gerade der Assassin ist der schwebt so leicht, wie die Prinzessin beim Super Mario Bros. 2. Ist auch so. Es hat sehr viele Sachen drin. Also, und der Levelaufbau, weißt, irgendwie ist gut, um die Gegner zu töten. Überall hat es natürlich tödliche Hindernisse und musst ausweichen. Und es ist schwierig. Ich finde es ein schwieriges Spiel. Und was auch noch anders ist als im ersten, jetzt hat es für die Bosskämpfe. Also manchmal am Anfang findest du irgendwas durch, weißt du, dahinter wäre es, aber du kommst nicht rein, weil es zu ist. Und du findest dann so fast ein bisschen Dark Soul-mäßig kryptische Hinweise, was dir irgendwie sagt, warum du nicht reinkommst, oder? Und ich habe jetzt zum ersten Boss ich jetzt geschafft, ich habe den noch nicht kaputt gemacht. Dabei hatte ich so eine gute Waffe gehabt. Ja, ich habe meine Waffe können tauschen gegen eine Pizza, die du kannst führen. Und die schmeißt dann so vor und sie dreht dann immer in der Luft noch ein bisschen. Und wenn du es eben gerade wenn es dreht beim Gegner, macht es sehr viel Schaden. Sehr gut. Genau, und es ist auch so, immer wenn du stirbst, du bist wie eine riesige Familie, dann wählst du den nächsten Nachfahren. Ja. Oder? Und die haben immer unterschiedliche Eigenschaften. Und die haben manchmal scheiß Eigenschaften, wie sie sehen alles schwarz-weiß oder das ganze Game ist auf dem Kopf. Oh nein. Das ist der Tod. Manchmal habe ich gehabt, dass die Gegner so verpixelt. Dann siehst du einfach, dann erkennst du die Gegner gar nicht richtig. Das ist geschissen. Also, sehr witzig, ich finde es wirklich, spielt sich vor allem durch auf dem Steam Deck jetzt auch sehr gut. Rogue Legacy 2 ist auch wieder so ein, der genaue Preis weiß ich einfach nicht, aber zwischen 20 und 30 Franken kann man das spielen, PC, Konsole, ich glaube sogar auf der Switch. Yes. Also, das wär's. Dann, wie angekündigt am Anfang, machen wir eine kurze Pause und dann kommt dann mein Interview mit dem Dani Lutz, mit dem Ex-Square Enix-Entwickler, der über sein neues Game Isle of Arrows redet und seine Zeit bei Square Enix. Und dann sage ich euch Tschüss und am Dani gleich hoi. Und dann ja. Bis nachher.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.
Willkommen zurück zum zweiten Teil von unserem Podcast mit, wie versprochen, unserem Gast Daniel Lutz. Also jetzt mal herzlich willkommen, dass du Zeit hast, mit mir podcasten.
Merci für die Einladung.
Direkt aus Kanada, oder? immer noch. Ich habe gerade überlegt.
Mit Zeitverzögerung.
Ja, ja, genau. Ja. Ich habe nachher gerade überlegt, ich habe ja über dein, oder eines von deinen ersten Spielen, habe ich dich ja mal interviewt. Ich glaube, es war Hitman Go oder das Lara Croft Go gewesen. Ich weiß es gar nicht mehr. Eines von beiden.
Das ist Hitman gewesen.
Das ist Hitman genau, gewesen. Ja. Ist Lara Croft zuerst gekommen und dann Hitman?
Nein, das haben wir nachher als zweites. Zuerst haben wir Hitman gemacht. Ja. Und haben wir dann, also das hast du damals einen Artikel darüber
geschrieben. Genau.
Ein Interview gemacht und dann, ich glaube, ein Jahr oder zwei später haben wir noch das Lara Croft
gemacht. Ah, genau, ich habe noch gedacht, dass Hitman, ja, das ist zuerst gewesen. Genau, eben, du bist Game-Entwickler jetzt schon seit längerem und eben damals... Hitman, dort war halt klar, ein bekannter Brand, die jetzt noch einen Mobile-Ableger gemacht haben, wo so, für die es jetzt nicht kennen, die Levels sind wie so kleine Dioramas gewesen, so von der Vogelperspektive eigentlich. Und Taktik-Rätsel-Game, würde ich sagen, wo man halt muss seine Gegner abmurksen ohne, und das ist, es hat auch wirklich etwas wie Schach gehabt. Haben sich ja immer alle bewegt, oder? Ich glaube, immer du zuerst und dann alle Gegner. Dann wieder du, wieder alle, genau. Und genau, ja. Ja, ich, das habe ich recht geil gefunden, einfach so die, ja, bis man herausfindet, wirklich welche Reihenfolge, welchen Weg, mit welchen, ist wirklich, das, die sind ganz geil gewesen. Aber jetzt hast du ein neues Game in Arbeit, und zwar Isle of Arrows. Und ja, vielleicht willst du mal schon selber erklären, was es mit dem Game auf sich hat, was das für ein Spiel ist.
Klar, also vielleicht gerade dort auch nicht, wo du darüber geredet hast, also die Vogelperspektive, so das Schachbrett, das Überlegen, das so umtüfteln, das ist etwas, denke ich, wenn ich die Spiele anschaue, die ich selbstständig gemacht habe und auch mit Square Enix. Das ist irgendwie ein Thema, das irgendwie immer wieder kommt, oder wiedergekommen ist, das auch nicht, wenn wir mit Freunden über das geredet. Dass eigentlich all die Spiele, die ich mache, oder die meisten, sind so aus dieser Übersicht irgendwie auf ein Spielfeld, auf etwas, was man so kann, überlegen. Und das ist auch bei diesem neuen Spiel ist nicht anders, aber das Spielprinzip ist etwas ganz Neues, beziehungsweise etwas ganz anderes im Vergleich zu dem Hitman. Und das ist so mehr etwas in der Richtung Tower Defense. Also das ist eine Art von Spielgenre, die es eigentlich schon seit sehr lange gibt und die jetzt auch mittlerweile nicht mehr so populär ist, wie es vielleicht vor 5 bis 10 Jahren mal war. Aber ich habe irgendwie einfach etwas umgetüffelt und dann ist die Idee da gewesen, mit dem etwas zu machen, wo auch so ein bisschen an die Überlegungs-Vogelperspektive umetüfteln, Puzzle-Idee anknüpft, wo halt auch schon bei den Go-Games so war und auch bei den Spielen, die ich vorher von Square Enix gemacht habe, irgendwie anknüpft und dann so quasi wie die Verbindung wieder herstellt zwischen so Brettspiel, Ideen und Mechanik und auch wieder das Schach so überlegen. Aber jetzt halt mit dem neuen Element, wo Tower Defense, also ich nehme das kennst du auch, so die
klassische
Tower Defense Spiel. Und halt so die zwei Elemente verbringen und das ist dann halt jetzt in der Form Isle of Arrows, also die Insel von Pfeil, das ist so die in der Wolke schwebende, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast,
das
Schloss, wo so in der Wolke schwebt, wo man quasi aufbaut. Ich weiß nicht, die Brettspiele sind relativ bekannt als Carcassonne, wo man so ein Blättchen nach einem anderen leitet und quasi so eine Stadt aufbaut. Das ist wirklich eigentlich so die Idee, ist gewesen, so die zwei Elemente miteinander zu verbinden und dann quasi wie etwas Neues draus zu machen.
Genau, und jetzt habe ich gesehen, da steht noch eben, Sommer 2022 peilst du an. Und ja, nein, genau, es ist, ich habe das Gefühl, vom Stil hat sicher Wiedererkennungswert. Es ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich hätte jetzt so als Low-Poly beschrieben. Ich bin gar nicht sicher, ob das korrekt ist, aber...
kann man schon so sagen, doch. Das ist mittlerweile schwierig, glaube ich, auch so ein Spiel. Es ist alles so ein bisschen verschwommen, denke ich, was so grafisch wird. Aber es ist sehr nüchtern und auch einfach. Eigentlich alle Spiele, die ich mache, sind ohne grosse Effekte oder so, oftmals, ja.
Gut, aber dafür eben, ich glaube, das macht ja auch aus, dass man gut erkennt, was auf dem Spielfeld passiert. Und genau, eben, du hast selber gesagt, eben genau das machst du jetzt selber mit deiner, eben, zwar darüber geredet, Studiofirma Gridpop. Und also du gehst das selber raus. Also ich habe bei Steam gesehen, Publisher beschäftigt, also genau, hast du einfach keinen anderen Publisher, machst du selber. Und eben vorher hast du selber auch bei Square Enix geschafft. Wie bist du überhaupt jetzt dazu gekommen, wieder so ein eigenes Projekt zu machen? Vorher bist du bei so, eben, das ist eine der grössten Game-Firmen auf der Welt und jetzt machst du wieder dein eigenes Ding. Wie ist es zu dem gekommen?
Ich habe eigentlich immer beides ein bisschen gleichzeitig gemacht. Also ich habe auch ein Teil des Spiels entwickelt zu der Freizeit, ein bisschen als Hobby, ein bisschen rumdürfen. Ich bin eigentlich jemand, der immer so ein bisschen etwas muss, so ein bisschen eine Idee umstudieren oder etwas. Auch wenn es jetzt Games sind, irgendetwas bin ich immer am entwickeln oder am umdenken. Und habe jetzt das Jahr eigentlich mehr so ein bisschen wie ein Sabbatical oder eine Auszeit machen bei Square. Also ich hatte eigentlich jetzt fast 10 Jahre bei Square geschafft und gefunden, jetzt mache ich mal eine Pause und überlege mir mal, wie ich wieder weitergehe. Und dann eigentlich fast gleichzeitig, also das ist im Dezember, bin ich sogar in der Schweiz gsi, wo ich quasi das Sabbatical angefangen habe, habe ich sozusagen noch im Flugzeug auf dem Laptop etwas rumgetöckelt und dann ist quasi wie die Idee eigentlich genau gleichzeitig da gewesen. Und die zwei Sachen haben sich dann auch perfekt überlappt. Also es ist dann so auf das rausgelaufen. Und ich dachte, ja, also ich habe mir es eigentlich nicht so vorgestellt am Anfang, aber mittlerweile bin ich eigentlich, macht mir das Spiel sehr viel Spass, an dem zu arbeiten und habe gefunden, das ist jetzt gerade eine gute Zeit. Und dann jetzt bin ich halt, habe ich halt den Job gegründet bei Square und habe gedacht, jetzt nehme ich die Zeit halt, benutze ich sie in dem Sinn sinnvoll und jetzt habe ich mich halt ein bisschen mehr in das investiert, als ich es am Anfang eigentlich sehr zufrieden, weil es läuft sehr gut.
Ich glaube, das hast du gerade ein bisschen beantwortet, weil ich habe mich eben gerade und ich frage mich immer, eben, weißt, wie so ein Spiel entsteht, aber ich höre auch oft, dass man es eben, wie du das auch macht, man schafft einfach ständige Sachen, man immer etwas am Nebendran entwickeln. Ich glaube, das machen noch viele Entwickler, obwohl sie den Tag durch schon so Zeugs arbeiten. Oder eben, ist wirklich ist das sehr oft so gegangen, dass es eigentlich, es hat sich einfach ergeben, weil einfach durchs Schaffen kommen einem neue Ideen und so findest du automatisch ein neues Game rein,
oder? Ja, also es ist inkonsistent. Sagen wir mal, ich bin nicht ständig irgendetwas am machen, aber Ideen, weißt du, wenn es nur ein Fötzel ist, wo du etwas drauf schreibst, das kennst du auch, oder? Ja. Das sind Notizen, die man hat auf dem Handy, töckelst schnell etwas ein und so. Das ist natürlich klar so. Bei dem Spiel, eigentlich das Lustige ist, ich habe schon seit einiger Zeit, dass ich denke, das ist schon vielleicht irgendwann im letzten Jahr, habe ich die Idee, einfach mal in zwei Sätzen auf meinem Handy mal so reinzudrücken. Und es wäre noch cool, so ein Spiel zu machen mit dem Tower Defense und dann so Blättchen, die du so baust. Aber dann eigentlich nie irgendwie, ich glaube, ich habe sogar mal noch irgendwie kurz etwas ausprobiert, aber es ist irgendwie nichts draus geworden und ich habe dann erst quasi in einem zweiten Anlauf, also dann, wo ich quasi wirklich mal gedacht habe, jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit, was mache ich jetzt? Dann nochmal drauf geschaut und dann gefunden, ah, okay, das könnte eigentlich cool werden. Und also, ich weiß auch nicht, ob das jetzt, bei außerhalb Games ist sicher ganz anders, oder es kommt auch ein bisschen auf die Person, aber bei mir ist es so wie, wenn man so den Zeitpunkt erreicht, oder den Moment in einem Projekt erreicht, wo man merkt, da ist etwas dahinter. Das ist so wie ein Durchbruchsmoment, wo entweder kommt oder er kommt nicht, oder du bastelst schon etwas, schaffst schon etwas. Und hast schon irgendwie, denkst, die Idee ist cool, aber irgendwie, es manifestiert sich nicht. Und bei mir ist es eigentlich meistens so, das hört dann eigentlich immer dann auf, wenn ich merke, okay, also ich bin selber nicht so begeistert und auch als Spielentwickler, was halt spannend ist, man kann das Spiel selber spielen und man kann es auch mal selber irgendwie als Spieler anschauen und sagen, ist das etwas, was mir überhaupt Spass macht, würde ich das überhaupt spielen? Und das kann man dann quasi wie auch so, also das benutze ich dann auch so ein bisschen quasi als Moment, wenn ich sage, okay, da will ich jetzt mit der Zeit investieren. Und das hat bei dem Spiel, das ist jetzt auch eins von denen gewesen, von der, also ich habe dann so eine Testversion gemacht, wo ich gespielt habe und ein paar Freunde meiner Freundin gegeben haben und das ist dann schnell irgendwie da etwas gewesen, wo die Leute auch wirklich, ah, ich will nochmal spielen, ich will nochmal besser, ich will es nochmal ausprobieren. Und das ist eigentlich der Moment, wo man sucht, oder? Damit man nachher denkt, okay, das ist jetzt auch eine Substanz da, damit man nachher auch kann, monatelang oder teilweise sogar jahrelang im gleichen Spiel noch weiter schauen.
Ja. Genau, das ist nämlich das andere, was mich immer interessiert, wie findest du einen Spielspass, oder? Weil irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass das ist eher ein kleines Projekt. Also, wie gesagt, du machst dafür alleine, oder? Das wird dann auch automatisch grösser. Aber eben, du kennst es ja von Square Enix. Wenn wir da mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeiten, dann geht das mal los und dann irgendwo ist man mal an einem Punkt und dann, wo sich dann zeigt, es macht doch keinen Spass, oder es schaut mir schon so ein bisschen ins Blaue raus, oder?
Ja, extrem. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, finde ich. Und vor allem, wenn man so vergleicht zwischen, sagen wir jetzt, mir selber etwas am Arbeiten und grosse Firmen, hast du ganz andere Voraussetzungen. Und wenn du, sagen wir jetzt, 50 Leute an einem Spiel oder teilweise mehr, dann kannst du nicht warten, dass einer kommt und sagt, okay, das Spiel macht jetzt Spass, bis du mit dem Rest vom Spiel anfängst, sondern dann musst du schon mal irgendwie musst 3D-Modell haben, dann musst du anfangen zu programmieren, System, Architektur, alles Mögliche musst du bauen, währenddem, dass du noch am Umtüfteln bist, oder? Ich denke, das passiert oftmals so, dass halt, logistisch ist das einfach so, läuft das parallel und dann kommt es halt ab und zu, dass man sagt, nein, es ist jetzt einfach 2 Jahre, also, es macht keinen Spass, oder? Das ist auch subjektiv schlussendlich, aber dass man so wie viel nicht, wir haben jetzt quasi den Durchbruchsmoment nicht gehabt. Und das ist halt der Luxus, wenn du es allein schaffst, und auch nicht in dem Sinn, wenn ich nebenan noch geschafft habe, nicht an dem abhängig bist, finanziell, kannst du in dem Sinn ewig lang alle Zeug studieren, bevor du überhaupt zu dem Punkt kommst und sagst, ja, jetzt gehe ich wirklich weit auf das ein. Aber auf deine Frage, wie findet man den Spielspaß? Ich glaube, jetzt fast, ich glaube, 12 Jahre, mehr als 12 Jahre arbeite jetzt in Kanada in einem Business, könnte sie dir die Frage nicht besser beantworten als ganz am Anfang. Es ist nach wie vor, denke ich, etwas, wo mich auch extrem reizt, dem Job, weil es ist so unberechenbar. Also gerade zu dem Moment, du hast eine Idee, programmierst ein bisschen etwas, probierst etwas aus und dann probierst es zum ersten Mal, wenn du dich quasi wie in die Schuhe vom Spieler versetzt, also du wirst dann auf dem Handy oder auf dem Computer, du hast es zum ersten Mal laufen lassen und dann tust du quasi so wie den Entwicklermodus hinter dir lassen. Und du musst das einfach ausprobieren, versuchst das wirklich neutral quasi anzuschauen. Und so das Ganze, so das Wechseln zwischen Entwickeln und selber erfahren, ich glaube, das ist das, was irgendwie so wie dann schlussendlich dazu führt, dass man das auch selber kann bewerten, ob das jetzt Spass macht oder vielleicht später mal Spass machen wird, wenn du weiter daran schaffst. Aber wenn ich es wüsste, wie man das konsequent immer wieder kann, ein Spiel machen, was Spass macht, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo, weiss, was ich also mache. Aber es ist das, was auch spannend halt auch irgendwie wahnsinnig schwierig macht. Ja.
Und wie hat es bei dir jetzt angefangen, dass wenn man jetzt ein Lions-Game entwickelt, mit was fängst du an? Also du schon mal irgendwie skizzierst, mal irgendwie so ausgesehen oder irgendwie programmierst einfach mal los, oder?
Es ist unterschiedlich, aber ich bin jemand, ich tue eigentlich nicht so gerne lange überlegen, ich bin jemand, der, ich probiere einfach Sachen aus. Also ich finde so, aber wie ich gesagt habe, mal einen Satz aufschreiben, mal eine Idee, aber dann nicht, ich tue dann absichtlich nicht lange an dem herum studieren, sondern ich tue dann schnell mal irgendwie, ja, meistens ist es schon programmieren, weil das ist das, was am nächsten dran ist, halt, was dann selber können ausprobieren am schlussendlichen Produkt. Aber so, es gibt ja natürlich, wenn du in einer Firma schaffst, ist es dann oftmals mit vielen Leuten, hast du dann oftmals Medienphase, dann machst du PowerPoint und dann machst du mal eine Beschreibung und dann präsentierst du das Leuten und dann wird nochmal darüber diskutiert. Das kann teilweise sehr lang gehen. Aber wenn du halt allein schaffst, dann musst du, also die wichtigste Person zum Überzeugen bist du selber. Also dann musst du dich selber können davon überzeugen, dass das cool ist und dass das auch deine Zeit in dem Sinn wert ist. Und sich selber quasi anlügen, in dem Sinn sagen, ja, das wird schon gut und so, das funktioniert nicht, das kennen wir alle, du kannst, entweder glaubst du oder du glaubst nicht dran. Darum finde ich, ist eigentlich bei mir meistens, das muss schnell etwas da sein, du kannst ausprobieren, du kannst selber in die Hand nehmen und tüfteln und machen. Darum ist es eigentlich meistens so eine ganz einfache, mit Würfel, weißt du, so in der Unity kannst du ganz einfach so Sachen reintun und einfach mal ein bisschen rumdrücken. Und das ist eigentlich das, was ich meistens als ersten Punkt mache, wenn ich selber spiele.
Ja, also eben, und das machst du jetzt eben mit Unity, oder? In dem Fall auch, das Game.
Genau, ja. Nach wie vor.
Ja. Ja. Und eben jetzt, genau, bei Square Enix bist du ja, also ich weiß gar nicht, was du später gewesen bist, aber am Anfang bist du sicher Creative Director gewesen, oder? Das heisst, du hast so die Leitung eigentlich über das Ganze, oder? Und jetzt musst du halt alles machen, vom Design zum Code, zum Audio. Was, machst du wirklich alles selber oder was fällt dir vor allem am schwersten?
Ich mache alles selber, also wirklich von A bis Z. Ich habe sogar jetzt auch PR, also so Presse, wie sagt man denn, Press Release und alles Mögliche. Das ist so ein bisschen meine Art und wie so Eigenbrötel. Ich glaube, auch schweizerisch, ich mit meinen Schweizer Freunden reden wir manchmal so ein bisschen über das. Wir haben das so ein bisschen gemeinsam, dass wir gerne so selbstständige, so, weißt du, so ein bisschen so die eigene Welt. Das ist auch ein schöner Ausgleich neben der Arbeit, die ich gemacht habe bei Square, die halt ganz anders ist. Da bist du immer für einen kleinen Teil verantwortlich und hast Leute, die sich spezialisieren. Ich mache eigentlich alles sehr gern. Ich bin nicht wirklich gut in allem. Also es gibt Sachen, wo ich besser bin als die anderen. Also gerade du hast das Audio angesprochen. da bin ich nicht wirklich gut, aber ich habe mehrere Freunde, die in diesem Bereich arbeiten und auch also in Games und außerhalb von Games. Und mir kommt mega viel und auch in der Vergangenheit sehr viel Feedback und auch irgendwie so Guidance, also wie sagt man dem so, mir könnt helfen und aber schlussendlich bin ich dann der, der quasi wie die Sounds selber zusammenbastelt oder auch die Musik aufnimmt und so weiter und so fort. Nicht wirklich gut. Also ich finde, das ist auch irgendwie so etwas, wo wenn man selbstständig schafft, muss man auch mit dem können im Klaren sein, sagen, es wird nicht alles so gut, wie es wenn es wäre, wenn die besten Leute daran arbeiten. Man muss auch ein bisschen wie Selbstsicherheit haben und sagen, okay, es gibt gewisse Sachen, die sehen auch ein bisschen blöd aus, oder die merkt man auch, das ist jetzt von einer Person gemacht, oder, ah, okay, das ist jetzt ein bisschen weniger professionell, oder ein bisschen do-it-yourself, aber das ist irgendwie quasi wie die Balance, was man muss eingehen und sagen, dafür bin ich dann schlussendlich der, der alles kann bestimmen, oder der, der halt, ja, weißt du, ich muss nicht irgendwie mit 10 Leuten kommunizieren, um sicherstellen, dass alle wissen, um was es geht, und es ist wirklich einfach, wir haben alles in meinem Kopf, oder auf meinen Notizen, und das ist das, wo quasi wie, dann die Balance schlussendlich auch herstellen.
Also hast du dir auch nie überlegt, jetzt so etwas outsourcen? Weil mir fällt jetzt da gerade Tunic ein, weil das gerade das aktuelle Beispiel ist, der hat ja auch irgendwie x Jahre dem geschafft und hat, glaube ich, alles selber gemacht, außer eben den Sounddesign, das hat er sicher, das hat jemand anderes gemacht.
Das hat er outsourced, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, auch in Zukunft mit anderen Leuten zu arbeiten, also gerade so, wenn du sagst, also Audio ist natürlich etwas, was sich sehr gut quasi so aufteilen lässt, weil das vom Spiel teilweise wirklich ein separater Bereich ist, also vom Know-how wirklich auch relativ anders ist. Aber ich muss quasi wie auch das Spiel dazu finden, wo es Sinn macht, mit gewissen Leuten zusammenzuarbeiten. Also ich denke jetzt, das Spiel ist auch von Anfang an, ich denke, du hast es auch angesprochen von der Ästhetik und so, Low-Poly, das ist auch ein bisschen, knüpft auch ein bisschen das an, mit dem Lara Croft Go, und das ist auch ein bisschen die Idee gewesen, dass man so wie sagt, die Person, die die Square Enix an dem Spiel geschafft hat, jetzt macht er etwas Neues, und dass das die Leute anschauen können, das ist auch ein bisschen PR-Überlegung dahinter, Marketing-Überlegung dahinter, dass man kann sagen, das ist der, wo Lara Croft Go, der Creative Director, und jetzt macht das Spiel, sieht ein bisschen ähnlich aus, aber es ist anders, wie funktioniert, und das ist gerade mal eine Geschichte, die kannst du erzählen. Aber es ist natürlich, wenn ich jetzt in Zukunft ein Spiel machen würde, wählen, wo etwas würde beinhalten, was ich selber überhaupt nicht könnte herstellen. Also es ist auch ganz klar, ich spezialisiere mich auf die Sachen, die ich schon kann. Dann wäre es natürlich auch cool, mit jemandem zusammenzuarbeiten oder mit mehreren Leuten zusammenzuarbeiten.
Ja. Ich meine, du bist ja dort am richtigen Ort. Also du wohnst auch in Montreal, oder? Und, das ist ja schon seit, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber die haben ja sehr früh angefangen mit so Firmen anzuwerben, sozusagen mit halt Steuervorteilen und so verschiedenen Mitteln. Und es hat sich ja wirklich jetzt eigentlich auch zum einen von diesen vielen Game-Mechas hat sich das entwickelt und ist ja immer noch, oder? Mit BioWare sind sicher lange das berühmteste Beispiel gewesen. Wie hat es dich überhaupt dort hier verschlagen?
Das ist eigentlich ein bisschen auf eigene Faust, ein bisschen Kurzschlusshaltung gewesen, wie sagt man immer auf Deutsch. So, ich habe nach dem Studium ich habe eigentlich wirklich nach dem Studium wollen im Ausland irgendwo arbeiten, in einer Game-Firma. Damals hat es in der Schweiz wirklich eigentlich gar nicht, bis sehr, sehr wenig so Game-Industrie gegeben. Und ich habe das eigentlich gefunden, ich habe das eigentlich die Idee interessant von ins Ausland gegangen. Ich habe eigentlich mir so wie vorgestellt, damals nach Amerika zu gehen, weil das ist halt einfach das Land gewesen. Ja. Und habe dann über meine damalige Schule, hat jemand von Montreal geredet und dort irgendeinen Kontakt gehabt, wo ich dann per E-Mail kontaktiert habe. Und dann, das ist dann leider nicht draus geworden. Also, das ist auch so gewesen, weißt du, es ist 2010 oder 2000, ja, so etwas ist das gewesen. So ein Schweizer Student, wo Indie-Games hat es noch gar nicht gegeben, so ein Schweizer Student, der einfach sagt, hey, ich will zu euch kommen, weißt du, Arbeitsvisum und Ausreisen und so, ohne Berufserfahrung, das interessiert natürlich niemand. Aber ich habe dann so wie gemerkt, dass ich bin dann einfach dorthin gegangen, habe gemeint, ich muss vor Ort sein, um einen Job finden, weil, weißt, und kann dann auch selber einfach ein Einbag-Billett in dem Sinn mit Air Canada gelöst und bin dann dort hingeflogen und haben mir einfach mal gedacht, ich bleibe jetzt mal einen Monat oder zwei dort. Und also so, ich habe dann schon gehofft, dass es länger geht. Und ich habe gedacht, ich gehe jetzt auch mal dorthin und schaue mir das an und versuche halt Jobinterviews vor Ort zu haben. Und das hat dann geklappt. Also das hat dann sich herausgestellt, das ist die richtige Strategie gewesen. Ich bin dann bei EA relativ schnell, habe ich einen Job bekommen. Und so bin ich dann eigentlich schlussendlich in die Branche dann schlussendlich auch kommen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt in die Frage beantworte.
Mal da sicher, doch.
Oder einfach immer die Zeit.
Ja, nein, das ist genau
aber
das.
Das ist so ein bisschen die Origin-Story von mir, wo nach Montreal ist, um auf das zurückzukommen, wegen Standort Montreal. Also, es ist schon damals, ist das schon wirklich so eine Game-Industrie-Stadt gewesen und darum bin ich eigentlich auch da hier gekommen. Das hat man mir auch so gesagt. Aber in den letzten 12 Jahren sind es, vor allem in den letzten 4-5 Jahren, hat sich das nochmal extrem vergrößert. Also es hat wirklich extrem viele Firmen und jetzt auch seit der Pandemie, was halt wie Work from Home und so viel einfacher geworden ist, irgendwie mobil irgendwo das Studio aufzubauen, habe ich den Eindruck, hat sich das nochmal zugespitzt. Es ist jetzt wirklich so, dass die Arbeitgeber streiten sich wirklich sozusagen um die Arbeitnehmer, also so wirklich qualifizierte Leute zu finden in Montreal, wo es halt viele Leute auch da hat. Es ist wirklich sehr umkämpft. Also wirklich alle Firmen momentan sind am Einstellen und am Leuten am Suchen. Und es hat sich wirklich sehr, sehr viel da. Und ich würde schon sagen, dass es wirklich einer von denen, wie du gesagt hast, weltweit von den Orten ist, wo wirklich am meisten Jobs und Firmen gibt in dem Bereich.
Ja, das mit dem Remote, das habe ich auch. Ich glaube, Bungie ist, glaube ich, eine von den ersten grossen, wo das, glaube ich, jetzt auch komplett gesagt hat, das ist okay, bei uns kann man jetzt remote arbeiten und so. Und der Vorteil liegt natürlich auf der Hand, es ist automatisch viel grösserer Pool von qualifizierten Mitarbeitern, oder? Und ich denke auch gerade, ich habe ein paar so Bücher über Gamebranche und so, wenn du dort lesest, wie dort halt auch einfach, du musst einfach vom einen ins andere, einen anderen Ort ziehen und nach 2 Jahren wirst du vielleicht wieder rausgeschossen und dann bist halt, dann lebst du halt irgendwo und gehst du den nächsten Job oder irgendwo suchen.
Also rausgeschossen ist, ich weiß nicht,
nein, weißt du, in
den USA ist das vielleicht anders.
Ja, genau, also durch, vor allem auf USA
bezogen. Also so in Kanada ist, also dass Leute entlassen werden, ist jetzt eher selten. Also das ist nicht so hire and fire. Also schon, gibt es schon auch, aber also ich denke, es hat mir ein bisschen nicht zu, also es gehen Studios auf, aber es gehen halt auch wieder Studios zu, weil halt wie, weißt du, so Start-up oder weiss was ich was, die Leute, die wollen, investieren, wollen etwas rausbringen und dann funktioniert es nicht und dann ist kein Geld mehr. Also das gibt es schon auch. Also dort, wenn es wandelt sich schon sehr, also ist klar. Ja.
Aber eben, also genau wie du, ich kann mir schon vorstellen, in Kanada hat man sicher mehr ein besseres Arbeitsrecht als in den USA. Da bin ich ziemlich sicher, ohne dass ich es jetzt im Detail kenne. Aber eben, wie beobachtest du das? Man liest ja vieles, also, weißt, von Crunch zu eben sonst strengen Arbeitsbedingungen und dann vielleicht auch nicht immer unbedingt den besten Lohn oder dann eben mit also jetzt zumindest in den USA ist es ja schon oft, dass man halt muss irgendwo hinreisen und dann eben, kann es halt dann gleich sein, dass nach einem Jahr eben, vielleicht geht das Studio zu oder vielleicht wird etwas zusammengelegt und dann es wird halt schon noch viel abverlangt, dann ist das Gefühl von den Leuten einfach mit der Begründung oder man kann sich darauf verlassen, ja, das ist schon ein Traumjob, oder?
Ja, das ist ein das Problem von dieser Industrie. Ich denke, es gibt andere, die das auch haben, andere Bereiche, wo halt wirklich sehr viele Leute wollen drinnen arbeiten und da können sich Firmen halt einfach viel erlauben. Und so das Arbeitsrecht ist natürlich etwas, so klar drinnen vorkommt. Ich denke, das andere, du hast es angesprochen, sind halt lange so Crunches, also lang arbeiten am Abend, während Wochen, bevor ein Spiel rauskommt, also so der letzte quasi Abschnitt, wo man so noch muss durchheben. Ich denke schon, dass es dass das in anderen Arbeitsbereichen, also in anderen Industrien nicht so funktionieren könnte, halt, weil halt wirklich einfach viele Leute sehr motiviert sind und sich das quasi das mitmachen. Aber ich würde auch sagen, da hat sich auch einiges verändert in den letzten Jahren. Also seit ich angefangen habe, mit dem Business zu arbeiten, ist es wirklich oftmals ein Thema. Und jetzt auch bei Square haben wir extrem gute Bedingungen, was das betroffen hat. Also Crunch hat es zumindest bei mir im Team, in den Teams, und ich glaube, hat es eigentlich sehr, sehr selten gehabt. Das ist auch eine Frage von, was für Spiele macht man, wie macht man sie, was sind die Erwartungen, die man hat und so weiter. Und ich halt, je grösser das Projekt ist und je mehr Leute daran arbeiten, je mehr abhängig von gewissen Departements das hat, desto schwieriger wird es schlussendlich zu planen. Mhm. Desto grösser wird wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man dann noch muss Überzeit machen am Schluss. Aber das ist halt wie Spiel, also es ist halt einfach extrem komplex. Also Computerspiel herzustellen mit sehr vielen Leuten, mit sehr vielen Kompetenzen. Darum kommt das auch. Aber ich würde auch jetzt sagen, die gute Verbesserung ist schon, dass es geht wirklich in die Richtung, dass man sagt, nein, Man muss quasi die Freizeit muss man den Leuten lassen und es wird keine Überzeit gemacht. Und also bei Square, also Eidos ist auch eine andere Gamefirma, die auch zu Square gehört, die auch im Montreal Studio haben, die arbeiten sogar nur noch 4 Tage in der Woche.
Das habe ich gelesen, gerade seit letztem Jahr. Wir, ja.
Genau, bei Square Enix haben wir quasi jede zweite Woche haben wir einen Montag frei gehabt, also 4,5 Tage in der Woche. Also es ist dort schon relativ viel im Gang, ja, was so bessere Arbeitsbedingungen betrifft.
Ja, weil eben, die Branche hat ja schon einen relativ hohen Durchlauf, also weißt, und vor allem sich das Problem mit erfahrenen Leuten, oder? Weil halt viele finden halt, es ist halt streng und irgendwann lässt sich vielleicht auch nicht mehr so gut vereinbaren mit Familien und so, wenn eben viel reisen oder einfach einen unsicheren Job, also ja, das ist sicher zu hoffen, dass sich das oder in die Richtung ändert, aber du sagst, wenn es ja offen auch, dass
ich denke schon, dass ja, so das ist halt der Firma bewusst geworden, dass so dass das Image, was du halt auch hast als Arbeitgeber, ist extrem wichtig heute. Du kennst das besser als ich, nehme ich an, aber weißt du, so was Medien betrifft, liest man ja sehr oft über schlechte Arbeitsbedingungen in Gamefirmen oder auch was politische Fragen heutzutage betrifft, innerhalb von Gamefirmen, das geht sehr schnell, bis das zu einem Skandal oder zu einem Eklat kommt. Ich glaube, das merkt man heute, dass wirklich so, das ist ein grosses Thema im Game-Business, was PR und das Image betrifft. Und da wird jetzt, ich glaube, aus dem Grund wird jetzt mehr Wert darauf gelegt, dass man halt auch für die Arbeitnehmer gute Bedingungen schafft und das quasi auch gut aussieht gegen uns.
Ja. Jetzt haben wir gesagt, eben Montreal eben wird, ist und entwickelt sich offenbar immer noch stärker eben so, oder eine hohe Konzentration von Studios, attraktiv für Firmen und für, auch für Game-Entwickler. Jetzt, was hast du das Gefühl, es bräuchte eigentlich, dass so etwas in der Schweiz möglich wäre? Oder ist der Zug abgefahren? Oder fährt der gar nicht mehr durch die Schweiz?
Das wird oft, also jetzt habe ich schon lange kein Interesse mehr gemacht, aber es wird oft gefragt, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist für mich mega schwierig zu beurteilen, weil ich einfach sehr wenig Kontakt habe mit der Schweizer Game-Szene und so weiter. Etwas, also ganz offensichtlich sind halt Fragen, was halt finanzielle Sachen betrifft, also was quasi Montreal ist nach wie vor, weil sich das auch jetzt sehr verändert hat, eine eher billige Stadt zum Leben, ja, was Nordamerika Großstädte betrifft. Und halt Löhne sind halt tiefer aus dem Grund, es hat viel Subventionen, also das sind also die externen Faktoren, die man anschauen kann und sagen, okay, das ist, natürlich hilft das extrem, weil halt für so, gerade für so grosse Spiele brauchst du einfach eine sehr grosse Anzahl von Leuten, oder das sind nicht einfach so, in der Schweiz sind halt so, die Bedingungen sind halt ganz anders, oder, also dort wahrscheinlich sehr, sehr hohe Löhne, hohe Lebenskosten, das ist wahrscheinlich das, was am offensichtlichsten anders, was halt Kultur und so betrifft, ist halt nochmal etwas anderes. Das ist auch, finde ich, ein interessantes Thema. Was kann man sagen, was ist so quasi so wie das Lebensgefühl, das man hat in so einer Stadt, wie dort das Leute, man sagt, es gibt ja so Städte, die so als Kreativstadt wahrgenommen werden, auch in der Schweiz wahrscheinlich auch oder in Europa. Und wenn man so die Game-Industrie anschaut, es gibt ja schon die Hubs, oder? Was hat die gemeinsam? Also jetzt gerade in Mobile Games, wo ich lang gearbeitet habe, ist Montreal eigentlich kein wichtiger Standpunkt. Da redet man eher Helsinki zum Beispiel oder Barcelona oder San Francisco. Ja. Und das hat halt wie so, das ist so die DNA von den Städten, also so das Talent, also die Leute, die dort arbeiten, was hat, Bedingungen, das Geld, das ist halt alles so relativ komplex. Oder? Also ja, in der Schweiz schwierig zu sagen, finde ich.
Ja. Es braucht einfach auch so einen, wie in Schweden, wie heisst jetzt der Publisher, es ist ja nicht THQ Nordic, sondern das Mutterkonzern. Der Name ist auch genau das, was sie machen. ich weiß nicht, wie es heisst. Ja. Aber ja, so etwas braucht es, einfach alles aufkaufen.
Aber in der Schweiz, du hast ja immer, du redest ja viel auch mit Schweizer Entwicklern. In der Schweiz hat sich ja extrem viel da in den letzten Jahren. Oder hat es ja mittlerweile auch sehr bedeutende Studios, also Independent Studios zumindest, gibt es ja, oder?
Ja, also es ist, ich habe auch das Gefühl, es kommt immer mehr, aber es ist, auf mich wirkt es immer noch. Es ist immer so ein bisschen auf Sparflamme, aber es ist deutlich sichtbarer als auch schon. Also man merkt schon, es geht immer mehr, oder? Das ist sicher so, ja. Ich habe sicher auch schon gehört, dass natürlich viele Gründe sagen, eben die du gesagt hast, das sind sicher die offensichtlichsten. Und dass natürlich dann auch viel von den Fachkräften wird halt einfach abgeworben von Google, von den Versicherungen, von den Banken. Und die zahlen natürlich einfach viel mehr, oder? Das ist vielleicht der Job nicht so lässig, aber das Geld ist super, oder? Und ja, das macht es schwierig, oder? Was mich jetzt auch noch interessiert, so ein bisschen allgemein wegen Game-Entwicklung. Klar, dieses Spiel kommt ja jetzt, ist Mobile und Steam, oder? Also, genau, alles gleichzeitig. Und mit dem, weißt du, so Entwickler wie der Game Pass, der vor ein paar Jahren angefangen hat, tut einfach das Zeug so, hast eine Pauschalen, oder? Halt wie bei Netflix, du zahlst einfach was, kommst all die Games über. PlayStation zieht ja jetzt auch noch, nicht gerade so extrem. Und ich habe eben gesehen, im Game Pass hat es zum Beispiel auch schon ein paar Schweizer Spiele drin. Und ich bin dort auch noch etwas am machen. Also ich bin dort auch ein paar Leute noch anfragen, was die dazu meinen, zu diesen Deals. Aber nicht mehr eine Wunde, wie du das eigentlich beurteilst. Weißt du, was das für einen Einfluss hat auf Game-Entwicklung, wenn man dann plötzlich ja, ganz andere Deals hat, oder? Statt dass man es einfach nur vom Verkauf lebt.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit dem nicht wahnsinnig stark auseinandergesetzt. Es gibt einen Mobile-Bereich, gibt es Apple, wo Apple Arcade, also so eine ähnliche Art und Weise, wo quasi wie exklusive Titel drauf hast. Das Interessante finde ich eigentlich, ich denke, die Plattform hat ein sehr stark, und quasi das Monetarisierungsmodell hat einen sehr starken Einfluss darauf, wie das die Spiele gemacht werden und was für Spiele das es gibt. Zum Beispiel das Mobile-Business ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Die Leute geben kein Geld mehr aus, zum Apps runterladen, weil sie wollen alles gratis haben. Das hat dazu geführt, dass jetzt all die Free-to-Play-Spiele oder mit denen, wenn man so, die Free-to-Play-Spiele sind halt so gemacht, dass man schnell reinkommt, damit man so angefixt und die wollen einfach, dass man monatelang, jahrelang damit weiterspielt, oder? Und dann halt Geld über längere Zeit ausgibt. Und darum sind die halt auch so entwickelt, dass die in den ersten 30 Sekunden hast einfach so einen wahnsinnigen Dopamin-Hit, dass es ist einfach, wow, du bist der Beste. Und dann wirst du während zwei, drei Wochen wirst du noch so ein bisschen catchlet und dann irgendwann wird's hart und dann wieder mal dazu zahlst. Das ist halt, das ist Konsequenz. Ich nehme an, bis das bei einem Abo-Spiel, Abo-Plattformen wird das auch einen Einfluss darauf haben, was für Spiel gemacht werden. Das wird wahrscheinlich sehr stark davon abhängen, was die Plattformbesitzer für KPIs, wie sagt man denn, also so, was sie so für Verhaltensweisen von den Benutzern bevorzugen. Zum Beispiel kann zum Beispiel Microsoft sagen, wir wollen, dass die Leute, wir wollen Spiele, die Leute stundenlang spielen. Mhm. Wir wollen, dass die Leute, die Spiele, die drauf sind, dass die einfach nur noch das machen. Und nicht mehr, dass die, und dann wird's halt dazu, dann werden sich die überlegen, und dann werden sie irgendwie halt können, Belohnungssysteme einbauen, sagen, gut, wenn du ein Entwickler bist und du das Spiel da drauf tust, ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Mhm. Ich könnte jetzt sagen, dass für jede Stunde, die gespielt wird, kommst du nochmal so und so viel Geld über oder weiß was ich was. Wird schlussendlich dazu führen, dass die Entwickler Spiele werden herstellen, die einfach auf lange Zeit quasi selbst sustainable, also so selbst weiterlaufen. Oder es könnte auch so sein, dass sie einfach sehr viele verschiedene Spiele spielen, kürzere Spiele, das ist auch eine Möglichkeit. Ich denke, dort wird es irgendwie, das wird sich zeigen mit der Zeit. Bei Apple, dort habe ich es ein bisschen mitverfolgt. Ich denke nicht, dass ich das klar eine Tendenz bis jetzt hergestellt hat. Ich denke, aus so Entwickler, also jetzt gerade so professionell mit Square Enix und so, hat man die Plattformen auch ein bisschen mit Skepsis angeschaut, weil sie halt finanziell nicht so interessant sind für grosse Firmen wie, sagen wir jetzt, das Free-to-Play-Business, wo halt einfach viel größere Monetarisierungsmöglichkeiten da ist.
Ja, ich bin eben auch gespannt, ob ich auch von der Studie, die haben wir auch zurückgeschrieben, die haben eben auch gesagt, also ja, es sind ja auch Befürchtungen, dass dann eben Games sich halt auf das anpassen, oder? Und halt nicht unbedingt im guten Sinn, oder? Jetzt machst du das Spiel einfach so, wie du das Gefühl hast, wie es am besten. Aber wenn du natürlich die Finanzierung irgendwie mit dem verknüpft ist, dass es, keine Ahnung, vielleicht kommst du vorab, die Deals sagen dann nicht immer gleich scheinbar, aber wenn du jetzt vorab Geld bekommst und nachher hängt es mit der Spielzeit zusammen.
Aber findest du, das ist ein Problem? Also das, ich denke, das ist auch etwas Interessantes. Zum Beispiel, das haben wir mit einem Freund über das geredet, in der Musik, finde ich, das kann man es ähnlich anschauen, wie sich die Musik, populäre Musik verändert hat über die Zeit und zwar immer den Medien angepasst hat, wo quasi die Musik drauf läuft. Wenn zum Beispiel der klassische Popsong von 3 Minuten 40 oder weiß was ich, was wie lang gegangen ist, ist wahrscheinlich, ich sage das jetzt einfach mal, ich nehme das jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich nehme jetzt an, hat auch damit etwas zu tun, wie lange das Radio quasi einem Song quasi zugestimmt und sagt, okay, jetzt möchte ich mal 3 Minuten laufen lassen, ununterbrochen. Heute hat sich das ganz verändert. Und dann hast du wahrscheinlich so die klassische Songstruktur gehabt, also wo der halt zum Popsong geführt hat. Heute, Spotify, Streamcast, wie tun die quasi, bezahlen sie ihre Musiker? Du musst irgendwie 30 Sekunden hören, damit überhaupt das Play registriert ist oder sonst irgendetwas. Aber hat dazu geführt, dass die ersten 3 Sekunden von einem Song wahnsinnig wichtig sind. Mhm. Das ist wie im Free-to-Play-Business, du willst, dass die Leute den Song gerade, ach, das ist genial. Es gibt keine Intros mehr in Pop-Songs heute. Also gibt es schon noch. Aber wenn du so Top 40 anhörst, das fängt mit dem Hook an. Du, innerhalb von 5 Sekunden hast du gerade verstanden, warum der Song so
gut ist.
Und dann kommt es wieder ein bisschen zurück. Und das sind so die, ich finde, kann man schon sagen, ja, als Künstler oder so finde ich das scheiße, wie das irgendwie wie, man macht nicht mehr richtige Musik, sondern man, aber ich finde das ja das, was irgendwo durch interessant ist, wie man quasi kreativ mit der technischen Welt umgeht und quasi etwas damit herstellt, wo dann die Leute auch hören. Und so viel TikTok, wo heute ja eigentlich die Plattform ist, was junge Leute betrifft und auch was soziale Medien im Allgemeinen betrifft, da hat ja auch ganze neue Wellen von Art von Inhalt hergestellt, ja, und auch wie das darauf konsumiert ist. Das finde ich eigentlich relativ interessant, das so anzuhören. Ich denke jetzt bei diesen Games, auf diesen Plattformen, bin ich auch gespannt, wie sich das entwickeln wird in dieser Reise.
Ja, eben, ja, wie du sagst, ich finde es auch, man kann es wie nicht sagen, wenn dann, weißt du, wenn sich dann dort zum Beispiel einfach Singleplayer-Spiele nicht mehr rendieren, weil einfach, oder weißt du, Spiele, wo sich nicht lohnt, ein zweites Mal durchspielen, weil sie halt einfach keine Replayability haben und alle müssen dann ihre Games so trimmen. Eigentlich stimmt schon, ich habe auch nicht so eine riesen Befürchtung, einfach weil die Branche ist so gigantisch und Steam ist immer noch ein Monster, oder? Und hat kein Abo und darum vermute ich, den Platz wird es schon geben. Aber ja, ist sicher eine interessante Entwicklung. Ja, komm, ich würde sagen, sonst machen wir da mal Schluss. Es war mega spannend gewesen. Also ich finde eben, einfach generell, die Gamebranche ist sehr spannend und ich bin auch sehr gespannt auf dein Spiel. Du, wegen Free-to-Play haben wir übrigens gesagt, dein Spiel wird nicht Free-to-Play sein. Oder doch?
Da kann ich noch keine Angabe dazu machen. Okay. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, wie das auch funktioniert zwischen der Mobile-Version und der PC-Version. Ja. Also das ist noch in Entwicklung. Aber ich würde natürlich sowieso schreibt er Updates, wenn das
neue
Informationen dazu gibt. Und eben, wenn man es will anschauen, das kann man jetzt schon auf Steam, also Isle of Arrows, kann man jetzt schon auf Steam Wishlist, also zu der Wunschliste hinzufügen.
Genau.
Da kommt man Notification, also Benachrichtigung kommt man dann über, wenn das Spiel dann verfügbar wird.
Genau, ich tue es sicher noch verlinken nachher im Podcast und auf YouTube, damit ihr es auch findet, Isle of Arrows. Und genau, ich kann checken, das sind die anderen Spiele aus. Also Hitman Go, also das sind fast Klassiker. Also ich meine, das kannst du super immer noch spielen, wer es dir noch nie gespielt hat. Oder Lara Croft Go, kann ich sehr empfehlen. Und ja, dann danke ich dir wirklich sehr, sehr gerne,
dass
du
da
schön mitgemacht hast. Und ja, in dem Fall Anne fürs Zuhören. Ciao miteinander, bis in einer Woche. Den Knopf finden.
Ist gut.
Ja.
Cool.